I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gästeliste Geisterbahn.
Wir können uns gegenseitig zuklatschen, ob der absolut genialen Unterhaltung und, ja, ich würde mal sagen, formidablen Gags in diesem Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich zu Gästeliste Geisterbahn. Mein Name ist Daniel Selber und ich sitze nicht alleine hier am Tisch, nein. Ich sitze hier mit zwei wunderbaren jungen Männern. Der eine ist Markus Helmer, sag mal hallo.
Hallo, ich bin Ingo Mommsen. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein.
Wer ist nochmal Ingo Mommsen?
Der von Volle Kanne. Der Moderator von Volle Kanne.
Ah, okay. Macht er das immer noch?
Ja. Ich bin auch nie eingeladen worden. Ich bin so sauer. Mickey frech. Will ja auch unbedingt eingeladen werden. Der hat jetzt ein Buch geschrieben und will unbedingt eingeladen werden. Mickey Beisenherz, schöne Grüße. Aber ich bin da auch noch nie eingeladen worden. Ich habe schon zwei Bücher geschrieben.
Das Buch heißt Und zur Apokalypse gibt's Filterkaffee oder so, ne?
Genau.
Irgendwie so, gell. Ja. Ja, ich habe schon zu Hause, habe es aber noch nicht gelesen, weil ich einfach faul bin und nicht gerne lese. Aber ich muss es noch lesen, weil der ist bei mir zu Gast bei Moin Moin nächste Woche oder so oder übernächste Woche. Was heißt, muss es lesen, aber ich würde schon gerne mal reinlesen. Also ich als professioneller Moderator. Ja, also ich meine, mir wurde ja volle Kanne, das wisst ihr noch gar nicht, ne? Mir wurde ja volle Kanne angeboten als Moderator. Aber die fanden mich erst ein bisschen edgy, zu edgy auch so ein bisschen. So.
Dass wir was heißen, mehr volle Kanne zu edgy zu sein.
Genau, und aber ich habe dann abgelehnt, weil weil
das Frühstück nicht vegan ist.
Nee, das Frühstück ist nicht vegan. Und ich bin auch, weißt du, ich will nicht abheben. Ne? Ich will einfach auf dem Boden bleiben, irgendwie noch ein bisschen. Und ich schlafe auch gern zu der Zeit noch, tatsächlich.
Das ist wirklich schlimm, ne?
Wann läuft das nochmal?
Nee, es kommt nach dem Frühstücksfernsehen, kommt das erst.
Nee, also nee,
erst
eben
um 10.
Nicht.
Doch, es kommt nach dem Frühstücksfernsehen.
Ja, stimmt. Ja, genau. Stimmt. Habt ihr das Neue gesehen? Dieses Neue von ARD, dieses...
Volle Kanne ist ja ZDF und die ARD-Konkurrenz ist ja Live nach 9, genau.
Die haben überhaupt keine Chemie, die beiden. Hast du schon mal angeguckt? Die haben einfach null Chemie.
Ist ja jede Woche wechselnd. Ist ja jede Woche wechselnd, aber es ist meine absolute Lieblingssendung, weil da niemand mit irgendwem Chemie hat.
Das ist echt krass. Das ist krass, oder?
Es gibt ja einmal die Konstellation alter Moderator, junge Moderatorin, beziehungsweise also vice versa, junger Moderator, alte Moderatorin. Das machen die relativ oft, aber dann hat man das Gefühl, alle paar Wochen dürfen die Alten nicht aus dem Heim und dann stellen sie die zwei Jungen zusammen dahin.
Und das Ding ist, das Heim ist ja ZDF, die sind ja quasi da direkt.
Genau, das stimmt. Aber dann werden die zwei Jungen zusammengestellt und dann ist es am allerschlimmsten, weil die durch die Alten so darauf trainiert sind, irgendwie eine Moderation auch abzuschließen und irgendwie auch das anzusagen, was angesagt werden soll und so. Das verbaseln die Alten oft und die Jungen, wenn die dann alleine zusammen sind, dann will immer jeder das letzte Wort haben. Das ist total geil. So, und jetzt gehen wir mal zusammen in den Schnee. Genau, in unserem Schnee. Beitrag. Ja, genau. Und der kommt jetzt. Ja, genau. Und da sind wir im Schnee.
Das könnte eigentlich so ein richtig geiler, so ein klassischer britischer Humor-Gag sein. Das wird dann ein bisschen unendlich weitergesucht. Genau. Und dann schalten wir rüber zum Beitrag.
Genau.
Der Beitrag, der hier geschnitten wurde. Ab dafür. Ab dafür ist ein gutes Wort. Machen wir.
Genau, das ist echt, das
geht
ist
einfach
so krass.
Unendlich weiter. So eine Stunde lang bist du es einfach ausgereizt.
Deswegen ist das meine totale Lieblingssendung. Und die haben eine Zeit lang, haben die jeden Freitag war als zusätzlicher Moderator das alte Zirkuspferd zu Gast. Diese Puppe, die auch bei Zimmerfrei früher war, von diesem Puppentyp da aus Köln. war der mit dem alten Zirkuspferd sozusagen auch noch Moderator und der hat da so viel Chaos angerichtet, dass dann die Moderatoren nicht mehr damit klarkamen und gar nicht mehr wussten, was sie sagen sollen.
Umgeschmissen und so,
oder ja, aber der hat auch immer so, der hat immer so geile Sachen gesagt. Die haben dann irgendwie so gesagt, das war so im Dezember und dann haben die jeden Tag ein Türchen ihres Adventskalenders aufgemacht. Sowieso, da muss ich mal sagen, eine geile Aktion, weil im November haben haben die alle Zuschauer aufgerufen, wenn sie zu Hause Sachen haben, ja, mit denen sie vielleicht lange nicht mehr gespielt haben oder die sie nicht mehr benötigen, packen sie die doch in ein schönes Geschenk und schicken sie die uns. Das haben dann die Leute alle gemacht und diese Geschenke konnte man dann im Dezember gewinnen. Ja, wenn man da angerufen hat, durfte man sich dann ein Paket aussuchen und die haben das dann im Studio aufgemacht. Hier, ein Briefbeschwerer. Und die Leute am Telefon immer so, yay. Und da war dann freitags immer das alte Zirkuspferd und dann hat die gesagt, so, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Rätsel und dann haben die so eine Animation gemacht, weil es das siebte Türchen war. Dann ist halt so eine 7 erschienen auf der Tür, die dann so aufging. Dahinter war das Bilderrätsel, das man lösen sollte. Und dann sagt die so, und hier ist unser heutiges Rätsel. Dann erscheint diese 7 und das alte Zirkuspferd sitzt da, guckt auf den Monitor und ruft, 7! Das war so super geil. Da habe ich mich echt tot gelacht.
Das ist echt gut. Aber ich bin gerade voll froh, dass du das auch kennst. Ich dachte, weil, also Frühstücksfernsehen gucken ja gar nicht, doch viele Leute, aber keine Ahnung, irgendwie so ein ganz anderer Menschentyp, habe ich das Gefühl, guckt dann morgen.
Also diese Morgenshows liebe ich extrem.
Ich habe das durch Zufall noch nicht entdeckt, weil ich bin sonst immer so Team Sat 1, weil auch immer diese geilen, belanglosen Beiträge über irgendwie, oh, der Frühling ist wieder da, jetzt lass uns mal ein Eis testen gehen und sowas. Das plätschert halt so schön dahin, wenn man seine Cornflakes isst. Und dann bin ich, wie gesagt, ja, da auch da hängen geblieben bei diesem Live nach Neu mit diesen zwei. Ich habe nur die beiden gesehen, die Moderatorin und den Typen mit den schwarzen Haaren da irgendwie.
Also Isabel Varell wahrscheinlich, diese Ältere also, mit diesen Locken.
Nicht lockig, ich glaube, die waren glatt, die Haare, bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß nur, sie wirkte auf mich und ey, will ja nichts Böses, ist bestimmt eine coole Person, aber die wirkt ein bisschen unsicher so vor der Kamera. Es kann natürlich auch sein, dass sie, aber das Gefühl, ihre Augen sind so ein bisschen tot. Ja. So beim Moderieren, dass sie einfach eine Sendung macht, auf die sie offensichtlich überhaupt gar keinen Bock hat. So. Und die Chemie ist auch total krass und da habe ich nämlich neulich, habe ich nämlich auch ein Beispiel, da habe ich zugeguckt und da bin ich hängen geblieben, weil da war irgendwie, natürlich Thema Wetter ist immer, zieht halt immer, ne? Oh, Wetterwechsel kommt jetzt bald, wie bereiten wir uns vor, die Pollen kommen und so.
Ist ja auch Rentnerfernsehen, ja, das ist meine ehrlicherweise sagen.
Und dann hatten die so eine Wetterexpertin da und dann haben die wirklich Anrufe reingenommen mit Wetterfragen. So. Da ruft halt so eine alte Oma an und die sagt, ja, also ich wollte mal fragen, wann es denn jetzt wieder, bleibt das jetzt warm? Und dann hat die Meteorologin das irgendwie so eingeordnet, ja, also erstmal, jetzt kommt eine Wärmewelle, das geht aber leider wieder weg. Das muss dann erstmal wieder ein bisschen sich verfliegen und den richtigen Frühling, der kommt dann erst noch. Und ich gucke mir das an, denke mir so, wow, mit was man einfach heutzutage Content
füllen kann. Sendezeit füllen kann, absolut. Ja, echt. Das ist echt, das ist halt klassisches Stört nicht beim Bügeln-Programm.
Aber so Sat 1, die haben ja irgendwann angefangen, dass sie mehr so Bildzeitungsniveau machen. Die machen ja dann so, dass der Frühling ist da, aber es kann sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr kommt wegen den Ausländern.
Ja. Und bald man uns den Diesel wegnimmt.
Ja, stimmt. Ja, genau. Und dann natürlich eine sehr repräsentative Meinungsumfrage auf dem Alexanderplatz. Ja. Weil man ja weiß, auf dem Berliner Alexanderplatz kriegst du einen guten Schnitt der deutschen Gesellschaft. Bitte so, ne?
Nee, finde ich gar nicht gut. Ich lass mir meinen Diesel noch nicht nehmen, Herr. Ja, Merkel fährt Oma einen Diesel, aber was?
Danach trinkt er so einen Schluck Sternburg.
Wo läuft das?
Ja, das stimmt. Seitdem der Klaus Strunz da so die Chefredaktion richtig übernommen hat vom Frühstücksfernsehen, der ist ja, hat ja auch dieses Buch geschrieben und der macht auch diese Kolumne im Frühstücksfernsehen, wo er immer sagt, ja, die Ausländer nehmen uns alles weg, da müssen sie aufpassen. Seitdem ist das der 1 Frühstücksfernsehen leider nicht mehr so anguckbar.
Machen die jetzt auch immer so einen Hitlergruß oder was?
Ja, so in etwa. Also die haben halt diesen Typen, der hat ja auch dieses Buch geschrieben, der ist echt gruselig.
Ja.
Deswegen, aber in ARD und ZDF wird man noch gewohnt unterhalten.
Ach, das ist immer schön.
Auf niedrigem Aufregungsniveau.
Ich bin ja früher immer, ich habe eine Zeit lang wie heißt das nochmal, da beim Brandenburger Tor, wie heißt die Straße nochmal, da war unser Büro.
Unter den Linden.
Unter den Linden, genau. Da war ja, also ich weiß auch nicht, ich bin zu lange aus Berlin raus, und jetzt, dass man unter den Linden noch überlegen muss. Nee, da hatten wir ja eine Zeit lang unser Büro, da habe ich in so einer Werbeagentur gearbeitet, so ein Jahr lang, und Kenner wissen ja Bescheid, da ist ja auch das ZDF-Haupt, quasi Hauptstudio-Dingens da. Und es ist so ein Ding, da ist dann so ein Sushi-Laden auf der Parallelstraße von der von unter den Linden. Und Kenner wissen, dass man dahin abkürzen kann durch einfach diesen Studio,
durch diesen Hof
diesen da. Hof da, ne? Also ich bin super oft da durchgelaufen und da ist ja auch dann auch so ein Studio, wo sie irgendwie so eine Art quasi so Innenhof-Kulisse haben, wo dann ja, auch, glaube ich, so manche
Sendungen gemacht werden. Da sind die Auftritte immer, da ist das Frühstücksfernsehen.
Also ja, da ist die letzte Stunde Frühstücksfernsehen ist da.
Ja. Genau. Und da läufst du halt so durch und manchmal, ein paar Mal war das auch so, dass da quasi irgendwie gerade ein Dreh auch vorbei war und es ist immer wieder geil, es müffelt einfach komplett nach so altem Fernsehen. So. Diese ganzen Tonmänner sind alle irgendwie so Ü60 oder Ü50 und so. Du weißt schon, du siehst schon von Ferne, dass einer, der sagt so, nee, das Kabel muss da rein, das ist ja ganz falsch. Ich meine, was machst du denn eigentlich? Um 5 ist Feierabend, ich mache ja nichts mehr. So, weißt du, so, du siehst einfach schon, das sind so eine Handwerker-Dude. So. Und es riecht auch so komisch da drin. Und dann denke ich mir immer so, ja, habe ich mir immer gedacht, ja, das ist eigentlich kein Wunder, dass der Inhalt so ist, wie es hier aussieht.
Aber ich liebe das immer, wenn die das aus diesem Hof machen, wenn man dann die Leute anschaut, die dann sitzen, die immer so in die Kamera gucken.
Ja, ja.
Eigentlich wollen sie so winken, aber trauen sich nicht, an, wenn die Hände so leicht hoch.
Ja, und dann auch immer so die Bands, die da auftreten. Es gibt ja auch diesen berühmten Auftritt von Romano, der ist da ja mal aufgetreten. Ja,
echt?
Morgens um 8:30 vor
mit so Drum Bass oder was?
Vor so, ja, man hat dann, ich glaube, Klaps auf dem Po, ja, performt. Und da sitzen nur so diese, so ein Bus, so eine Busladung Rentner, die so,
was? Und die gucken alle so ernst, er läuft da so rum. Klaps auf dem Po.
Aber ich habe auch echt bis heute nicht wirklich verstanden, also Menschen, die quasi sich da rein, auch beim Fernsehgarten oder sowas, ne, die da halt sich da reinsitzen. Klar, also einerseits weiß man natürlich, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten wollen, die größte Motivation ist der Klassiker, einfach mal das erleben, wie es da ist. Ja, das kann ich sogar fast nachvollziehen, ja. Weil wenn man jetzt nicht wie wir irgendwie alle so halb beim Fernseher arbeiten, dann ist es schon irgendwie mal, und es will jetzt nicht arrogant klingen, ihr wisst, wie ich es meine, ne, dass man einfach mal das so wo checkt, aber andererseits auch, wenn ich diese Prämisse hätte oder diese Motivation, hätte ich original nach 10 Minuten halt auch wieder keinen Bock mehr. Dann, okay, ich habe jetzt eine Kamera gesehen. Jetzt,
ja, das ist schon aufregend.
Das weißt du ja vorher nicht. Also meine Mutter zum Beispiel unbedingt mit meiner Patentante mal ins Publikum zu Wer wird Millionär.
Ja.
Das sagt die mir immer, besorg das doch mal. Und ich sehe, ja, ich versuch's.
Und das würde ich auch wiederum so
machen. Die drei Leute an, die ich kenne irgendwie.
Ja, aber das doch, da bin ich sogar bei deiner Mutter. Da würde ich
weil du halt denkst, dass du dann drangenommen wirst, wenn die Publikumsfrage
gestellt wird. Ja, das ist da, ja. Ich finde ja immer so geil, wenn die diese, aus irgendeinem Grund wurmt mich das schon seit jeher bei Wer wird Millionär, wenn, ich weiß nicht warum, wenn die Kandidaten, die einen Publikumsjoker nehmen, also den gesamtes Publikum, und dann irgendwie Recht haben, dieses sich umdrehende Danken beim Publikum, das hasse ich immer, dieses danke, vielen Dank, dann immer so, das ist immer so cringy für mich, ich weiß nicht warum, ich würde einfach wahrscheinlich gar nicht reagieren. Ich würde immer so, alles klar, cool, ja, stimmt. Ja, weil der Durchschnitt hat da ja, irgendwie mehr Ahnung gehabt, aber ich brauche mich jetzt nicht einzeln bedanken bei Leuten, um die halt wussten, dass die roten Gummibärchen irgendwie nach Himbeer schmecken oder was weiß ich. Keine Ahnung. Denke ich mir jedes Mal.
Was mich immer nervt bei Wer Millionär ist, wenn der Kandidat sozusagen ermittelt wird mit der Reihenfrage da und die an ihren Plätzen sitzen, dann holt ja auch den nach vorne, gibt ihm die Hand, sagt okay, dann wollen wir mal und dann kommt ja ein Schnitt, weil dann erst die Stühle vorne aufgebaut werden, wo die sich dann hinsetzen. Aber die können doch die ganze Zeit da stehen, die stören doch keinen. Ja. Man kann doch die Kamerafahrt da drumherum machen. Die sind ja nicht zwingend im Bild. Aber da ist immer diese Umbaupause.
Aber es muss irgendeinen Grund haben. Das ist mir auch schon immer aufgefallen. Das siehst du immer. Die machen auch, wenn du noch penibler darauf achtest, machen die auch immer diesen einen Schritt nach vorne, damit du halt die Bewegungsschnitt hast und sagen, jetzt laufen sie
durch. Aber man merkt immer, dass da eine Dynamik fehlt. Also da ist immer man merkt, in dieser Sekunde, wo der Schnitt ist, merkt man immer, dass zwischen den beiden so, da war gerade irgendwas. Und man ist jetzt, man steigt jetzt in so einen anderen Applaus
ein. Ich habe eine Theorie. Vielleicht prüfen die dann erst, ist der irgendwie okay im Kopf, der Dude, den sie gerade gehabt haben. Weißt du, der Kandidat, der kommt und dann kannst du, okay, sie sind dran, weil das ist ja immer alles geschnitten. Ja. Und dann gehen die einmal kurz zu ein paar Leuten, okay, können sie, sind sie AfD-Wähler? Keine Ahnung, haben sie irgendwie, keine Ahnung, da wird irgendwie nach Bomben untersucht oder sowas. Und dann werden geprüft,
können sie sitzen?
Können sie sitzen, genau, haben sie Hämorrhoiden oder so. Und wenn halt nicht, dann geht's los, weißt du? Und wenn der zum Beispiel komisch wäre und irgendwie direkt sagt so, Heil Hitler oder sowas, keine Ahnung,
dann kommt wahrscheinlich auch vor.
Wahrscheinlich. Und dann müssen die halt, dann schneiden die einfach komplett. Na, okay, 4 neue Kandidaten rein. Wir hatten wieder einen Nazi. Die haben auch so einen Raum, wo die alle drin sitzen. Stimmt, das ist der Nazi-Raum. Da sitzen die einfach alle drin. Ja, auch nicht rangekommen. Ja, Mann, hätte ich es mal für mich behalten.
Aber ich kann das voll verstehen, warum man also bei Fernsehshows im Publikum sitzen will, um da mal dabei zu sein. Weil bei uns war früher auch bei der Schule, gab es öfters Jahrgänge, wo der Wandertag war, dann eine Busreise zu Arabella. Und dann hat die ganze Schule, waren dann alle so aufgeregt, weil dann manchmal, die haben dann so Publikumsschnitte, manchmal konnte man dann Leute sehen von uns vor einer Schule, die im Publikum saßen, das war immer super aufregend. Also ich kann das total nachvollziehen.
Kennt ihr Leute, die mal bei 1, 2 oder 3 oder sowas waren? Oder von diesen, oder bei Tiger, nee, früher war es Disney Club, gab es ja auch mal, dann ist ja eine Klasse dahin gefahren, ne?
Na, ja, oh, da hätte ich wollte damals mit meiner Klasse unbedingt zu Telefant. Das war eine Sendung im Ersten mit Michael Schanze, wo immer Schulklassen gegeneinander angetreten sind.
Oh. Klingt eher aber nach so einem Lokalsender Wesseling, hat einfach so die Sendung
Telefant. Aber du kommst ja auch aus der Gegend, wo das eigentlich, ne?
Ja, es gab ja früher in Köln auch immer die, ich glaube, wie hießen die Medienbürgertage, hieß das, glaube ich, oder so, wo dann alle Sender Bühnen in ganz Köln hatten. Und da bin ich mit meinem besten Freund Waldi immer hin und wir haben uns überall alles reingezogen, fand es immer total geil. Und dann immer so Live-Shows, dann sind wir da selber auch auf die Bühne, haben da so mitgemacht. Ich weiß noch, dass dann, ich glaube, das war die Tele5-Bühne, da war dann Gundis Zambo als Moderatorin und da haben Waldi und ich der abgestandenes Zambo. Bier vorgerappt.
Also mit dem Namen kannst du ja eigentlich nur in die Medien gehen.
Kennst du die nicht?
Nee. Kennst du Gundis Zambo nicht?
Die hat
war die nicht sogar auch mal im Dschungelcamp?
Kann sein, ja, die, was war denn die erste Show, die ihr auf Tele 5 gemacht hat? Das weiß ich nicht mehr.
War,
ja, ich
die Frage, aber, war die nicht mal im Dschungel geimpft? Ja.
Da muss man ist nie ein gutes Zeichen, dass und es gut lief. Und später hat die ja dann diese Vorher-Nachher-Show gemacht, wo Leute sich so umstylen lassen konnten. Aha. Und die war aber immer wahnsinnig hot. Die war wirklich extrem, eine extrem attraktive Frau. Mhm. Die hat dann aber irgendwann ist nicht aus dem Fernsehen weg und hat dann auch, glaube ich, groß in der Zeitung eine Story gehabt, irgendwie ich war magersüchtig oder irgendwie sowas. Ich glaube, der ging es dann nicht so richtig gut. Der hat das so sehr zugesetzt. Aber die war höchst attraktiv.
Ja.
Und das fanden beide nicht gut. Und dann haben wir dann irgendwie diesen so einen Wettbewerb da gewonnen an dem Tag oder so. Und dann wurde das auch aufgenommen, dann hat man so die Videokassette mit nach Hause bekommen und so.
Ja, geil. Ich finde ja die Vorstellung ganz geil. Du erzählst ja recht oft von Waldi, ne, dass du mit Waldi Sachen deinem besten Freund für Sachen. Ich finde irgendwie die Vorstellung manchmal ganz lustig, dass sich rausstellt am Ende, das ist einfach dein imaginärer Freund gewesen. Und alle wussten schon, der Nils ein bisschen wunderlich, so, ja, der geht mit Waldi
auf alle Bühnen gegangen.
Genau. Wir waren jetzt immer im Phantasialand, das war immer total toll. Der hat immer mal meine Witze gelacht.
Von Waldi ist mir zuletzt wieder eingefallen, das war der erste Mensch, von dem ich das Wort Arschloch gehört habe.
Oh. Na. Zu dir oder?
Mit sechs, zu seinem Bruder, glaube ich, aber das habe ich vorhin noch nie gehört.
Ich kann mich an sowas gar nicht erinnern, irgendwie erstmal irgendwas hören oder sowas, da bin ich immer echt total blurry mit allem möglichen. Ich kann mich auch super schlecht an so
aber du
irgendwie
kannst erste auch,
irgendwas
erinnern. Aber du kannst dich auch sicher dran erinnern, als du das erste Mal gehört hast, langsamer.
Ja, das auf jeden Fall. Oh. Aber nee, wirklich, ich bin echt schlecht mit so ersten Malen Erinnerungen irgendwie so. Gerade weil es in die Kindheit geht oder sowas, alles so ein bisschen so ein Blur bei mir. Ich mach mir da irgendwie. Was gerade in Filmen ist ja oft so, dass dann irgendwie einzelne Sachen aus der Kindheit hier irgendwie da ein Fußballplatz, hat man da was das gemacht und so, das weiß ich mal nie.
Aber hast du das nicht, dass du warst ja neulich in Dublin, da wo du früher warst,
ja,
ne? Hast du da nicht dich dann, wenn man dann an den Orten wieder ist, dass einem nur auf einmal so Sachen einfallen, die man 3 Jahre lang nicht gedacht hat?
Nee, ich wusste das schon, das meiste noch. Es war auch so ein bisschen blöd und es war ein absolut komisches Gefühl, muss ich sagen. Aber ich kann es jedem nur mal empfehlen, der, sagen wir mal, vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, Ü30 ist so ungefähr. Ich glaube, da wird es ein relevantes Alter. Da hat man dann so eine Art, hast du genug Nostalgie aufgebaut und genug romantisches Zurückdenken an den Heimatort, dass es sich wirklich lohnt. Und je weiter man weggezogen ist irgendwann mal, desto mehr lohnt sich's noch. Also bei mir war es ja Dublin und es war total weird. Also es war ein total weirdes, aber auch total schönes Gefühl, auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ich bin an meinen alten Schulweg abgelaufen. Ja, aber genau. Den Schulweg, muss man dazu sagen, wo ich wirklich, man kommt recht früh in die Schule in Irland, also deutlich früher. Da kommt man in so eine Art Preschool, schon mit 4. Ist so eine Art, wie Kita so mäßig, aber halt da wird einem schon so ein bisschen was beigebracht. Und dann danach dann irgendwie, ich glaube mit 6 oder so, kommt man tatsächlich schon in eine normale Schule und hat schon so Uniform und sowas. Also wir haben ja alle Uni, wir waren so einer katholischen Schule. Und dann bin ich einfach diesen Weg gelaufen, den ich morgens zur Schule gelaufen. Das war einfach so seltsam, Mann. Ich meine, das ist schon so lange her. Ich meine, ich bin Jahrgang 84 und das war einfach, teilweise sind halt Sachen immer noch da, so. Und Dublin ist halt Dublin, ne? Das ist halt nicht Berlin oder so, wo halt dann sofort irgendwie alle 2 Jahren sich das quasi, das Bild der Stadt quasi ändert. Das merke ich ja jetzt immer. Allein schon, seitdem ich jetzt 3 Jahre in Hamburg wohne, dass jedes Mal, wenn ich hierher komme, ey, eine Kleinigkeit ist anders. So, Berlin war ja schon immer so, dass irgendwie ein Späti aufmacht, der andere macht zu, dann ein Dönerladen da, auf einmal ist es irgendwie ein Rossmann oder so. Aber in Dublin halt gar nicht da, wo ich herkam. Das sind immer noch die gleichen Häuser. Und da war halt auch mein altes Haus. Und ich glaube, die Leute haben echt auch gedacht, ich bin so ein Creep. Weil ich halt, das ist eine andere Familie, wohnt halt da drin, ne? Und ich habe halt Insta-Stories gemacht. Und
also über die Steine so gestreichelt. Genau,
genau. So einen Kuss gegeben. Ich habe aber tatsächlich eine Sache geguckt. Und da war ich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt. Das war ein großes Ding auf jeden Fall, als ich klein war. Im Sommer den geschmolzenen Teer auf der Straße. Den haben wir dann immer so, da haben wir Sachen reingeschrieben und sowas. Den kommt man so geil nehmen und dann so. Habt ihr das auch gemacht? Da kennt ihr das auch. Ja. Und da habe ich an so einer Stelle gesucht, wo ich weiß, da habe ich mal so Sachen reingeschrieben, irgendwie so Donny und sowas. Und das war leider weg. Aber ich habe mir gedacht, hätte ja sein können, dass es sich noch konserviert hat bis dahin. Nee, aber genau. Aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich habe da eigentlich nicht wirklich jetzt konkrete Erinnerungen, hat es nicht geweckt oder so. Also ein Gefühl hat es halt geweckt. Das war ja ganz cool.
Da kann ich sehr empfehlen, mit einem Interrail-Ticket einfach mal an die Ferienorte der eigenen Kindheit zu fahren.
Oh ja,
das ist auch könnte man auch ein Buch drüber lesen.
Ja, gibt es ein Buch drüber? Also, gibt es da schon was oder wie?
Keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, dass man irgendwas gehört
hat. Was müssen wir da machen? Vielleicht auf Amazon gehen, einfach mal eingeben, so irgendwie Buch,
einfach,
Reise.
Ja, vielleicht einfach mal Tristesse Renesso oder sowas eingeben.
Okay.
Aber der Autor soll ja ein sehr, sehr spezieller Typ sein.
Sehr arrogant.
Sehr arrogant. Da habe ich das erste Mal das Wort Arschloch gehört.
Übrigens ist mir gerade eben eingefallen.
Aber kann sich's auch erlauben.
Mir ist gerade eben eingefallen, mein erster Fernsehauftritt war mit 12, glaube ich.
Oh, kann man das irgendwo raussuchen? Bitte jemand, der zuhört,
sucht mir wahrscheinlich raus. Nicht. Ich glaube, das hat keiner mehr. 12, 13 oder so, da war ich bei RTL Plus. Die hatten nämlich eine Sendung, die hieß Matti tauscht jeden Montag.
Matti
Krings von Lila Launebär. Der Matti. Und da konnte man anrufen und sagen, ich habe hier was, das will ich tauschen. Und dann ist man da in die Sendung eingeladen worden, dann hat man das vorgestellt, dann wurde da eine Telefonnummer gesagt und dann konnte man Backstage am Telefon sitzen und dann konnten die Leute anrufen und sagen, ja, ich tausche das gegen das und das. Ja. Und dann konnte man das so tauschen. Aber ja, da wurde halt im Fernsehen on air wurde gezeigt, wer was tauschen will. Und da war ich mit meinem Vater, weil das in Köln war, ist er mit mir da hingefahren und dann hatte ich so ein altes Brettspiel, so ein RTL über so Oldies und dann habe ich gesagt, ich will das tauschen und der Matti so, warum willst du das denn tauschen, das ist doch hier von RTL, ist doch toll und ich so, ja, ich kenne die Lieder alle gar nicht, die sind so alt und so, ja, das gibt's doch gar nicht und ich wollte dafür das schwarze Auge haben, aber niemand hat mit mir getauscht.
Aber wie geiler, was für ein geiler Move, du hast sie einfach direkt gedisst, einfach, du gehst dahin mit einem Produkt von denen und sagst, oh, finde ich nicht geil, ja,
will
ich nicht,
ja, haben. Absolut, sehr gut, absolut, aber das war mein erster Fernsehauftritt, glaube ich.
Ich hatte nie einen Fernsehauftritt als Kind.
Ich auch nicht.
Ich habe nur einmal. Aber ich
glaube, bei Kölner Kindern
ist Köln das natürlich auch einfach. Ja. Aber ich wollte das natürlich auch immer. Ich fand das immer aufregend.
Ich glaube, ich wollte immer in Tiger in, oder halt in Disney Club, wollte ich immer gerne gehen. Allein einfach, weil mich immer diese Strebertypen so genervt haben. Es gab doch immer die Klassensprecher halt immer. Die waren auch immer so ultra nervig. So, nein, drei, links, rechts, nein, links, links, oben. Und die habe ich immer so gehasst einfach, weil ich die auch in meiner Klasse hatte. Und ich wollte immer dann so dahin und dann einfach nur so vielleicht einfach nur Scheiße bauen. Die ganze Zeit extra. Und meinst du rechts? Nee. Ach, dein links. Ja, ja, nee, sorry. Und dann nach vorne gehen oder so.
Ich habe neulich versucht rauszufinden, könntet ihr vielleicht, ihr seid wahrscheinlich zu alt für Tabaluga TV, aber da gab es
am Ende, noch.
Am Ende gab es immer, da musste man über so ein Eis,
den Eisschollen,
gehen. Und musste sich merken,
Und ich habe neulich gelesen, dass das angeblich immer derselbe Weg war.
Nein.
Echt?
Aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, das genauer zu hinterfragen.
Was war denn da die Quelle?
In meiner wöchentlichen Kolumne, wo ich über Fakten schreibe.
Genau, so, das klingt wie so ein Verschwörungstheoretiker-Blog. Ja, so, das war immer der gleiche Weg. Ja. Und wenn man diesen Weg nimmt und das aneinander schraubt, dann ist es ein Dreieck. Das sind die Illuminaten.
Ja, das wäre lustig. Also Verschwörungstheorien, aber die so total lieb sind. Also bei Tabaluga TV, der Weg am Ende war, glaube ich, immer der gleiche.
Ja. Oder halt so ganz genau darauf achten bei 1, 2 oder 3, wo die denn wirklich am Ende waren, so, als das Licht ausging. Und dann so, naja, hier, also ich meine, sieht man ganz klar, der Fuß ist noch auf der 2.
Ja, so eine verpixelte Vergrößerung vom Fuß. Genau. Da sieht man es. Ja. Man muss sehr genau hingucken, aber man sieht es.
Wir stehen hier vor dem... Und das hat er jahrelang gemacht, so ein Dude. Und dann will einfach diesen Kindern die Preise im Nachhinein wegnehmen, sozusagen. Weil da hat er 2 Bälle gehabt, zwei Bälle mehr reingestopft und der hat diesen Super Nintendo nicht verdient. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eine Schiebung hier.
Habt ihr als Kinder mal bei Preisausschreiben was gewonnen?
Nie mitgemacht. Ich habe bei der Yps bei einem Preisausschreiben mitgemacht und habe da einen Plastikschlitten mit einem Schlittenfahrer, der da drauf liegt, gewonnen. Und den konnte man so über Teppich fahren lassen. Der ist auf Teppich ganz glatt gefahren wie auf Schnee.
Wie groß? Also so
eine Figur dann? So groß wie so, keine Ahnung, wie so eine Colaflasche. Mhm. Und ich habe als Kind beim Bussi-Bär-Mal-Wettbewerb ein Stifteset gewonnen. Also noch
kleiner. Was war nochmal der Bussi-Bär? Sag mir was.
Bussi-Bär war auch so ein Kinder. So ein
Magazin oder was?
So ein Kindermagazin. Ah.
Bussi-Bär.
Ich habe nur einmal was gewonnen, das war beim Gewinnspiel von Spezi, lustigerweise. Deswegen habe ich eine Mütze gewonnen. Deswegen glaube ich, dass ich auch deswegen heute in Augsburg wohne, weil das hat mich so geprägt, dass ich eine Spezi-Mütze gewonnen habe.
Ja.
Und ich habe einmal beim örtlichen Quelle-Katalog-Shop, da gab es immer so Läden, hatten die dann auch, eins von beiden, die hatten so einen Malwettbewerb, wo man Dinos malen sollte, weil da kam irgend so ein Dino-Film ins Kino mit so einem Comic-Dinos.
Ja.
Und da habe ich halt einen von den Dinos so perfekt, weil ich konnte recht gut malen, also ich konnte Sachen gut abmalen als Kind, und habe das da eingereicht und es war sehr gut und die haben mich nicht angenommen, weil die meinten, das wäre nicht ab, das wäre nicht gemalt, das wäre so durchgepaust.
Abgepaust.
Ja. Boah, was für Schweine sind die denn?
Frech.
Finde ich heute noch.
Aber Quelle ist jetzt pleite.
Ja. Ja,
und zwar zu Recht.
Ja, genau. Jetzt hast du deine
Revanche. Wie wir an dieser Geschichte sehen.
Ach ja, stimmt. Ich habe auch einmal was gewonnen, tatsächlich. Es wirkt jetzt wie ein Witz, aber es ist wirklich so. Ich habe einmal was gewonnen, das war bei McDonald's Mopoli so ein McSunday. Und den habe ich aber sowas von genossen, Freunde.
Aber gewinnt man doch immer. Ich gewinne auch mal
frisch. Ja, den gewinnt man auch. Wir reden ja vom ersten Mal. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht öfter schon.
Das stimmt.
Dass ich nicht ein sehr kleines, dickes Kind war, was sehr oft dann Monopoly gespielt hat, danach und Blut geleckt hat oder diese Dinger da gekauft hat.
Ich überlege, ob ich noch mal was gewonnen habe. Mein Vater hat immer Rubbellose gekauft, als es die ersten Rubbellose gab. Und dann durfte ich die immer aufrubbeln. Und
hast du mit Finger gemacht oder mit Münze?
Ich habe mit der Münze gemacht. Ja. Ich habe am Anfang immer mit dem Finger gemacht, glaube ich.
Ja, genau, weil die Profis machen dann Münze. Ne? Am Anfang ist geil, dann merkst du, hast ja die ganze Scheiße überall.
Ich habe neulich von jemandem, der hatte so erzählt, dass er auch immer super gerne Rubbellose haben wollte und dann irgendwann schon so weit war, dass er, weil die musst du gar nicht rubbeln, die kannst du dann einfach abgeben und dann scannen halt.
Echt?
Das geht halt auch, wenn du dann so die krasse
Süchtig bist. Das ist doch der halbe, die halbe Miete ist doch das Rubbeln.
Naja, ja, aber eben. Wenn du dann, wenn das halt kein Fun mehr ist.
Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht, die ich noch erzählen wollte, weil ich die ganz lustig fand. Und zwar, gestern war ich beim Bäcker. Das ist echt zu bescheuert. Und dann, ich habe einen ganz klaren Plan gehabt, was ich kaufen wollte, und zwar zwei Weltmeisterbrötchen. Weil ich habe so eine Kombo, auch Lifehack mal an dieser Stelle für alle Zuhörer und für euch. Was unfassbar gut schmeckt, ist Weltmeisterbrötchen aufschneiden und keine Soße, keine Creme, also kein Butter oder irgendwas, Butter sowieso nicht, und Lachsforelle drauf machen. Also das gibt's so in diesen wie so Schinkenpackungen, ne? Das sind so Scheiben, so Lachsscheiben, ja. Das Wichtige ist Lachsforelle ist, nicht der Räucherlachs. Du machst da rein, zu, musst gar nichts mehr dazu machen, schmeckt hammergeil. Weil irgendwie, aus irgendeinem Grund, diese Weltmeisterbrötchen, die schmecken ja fast schon so ein bisschen zwiebelig teilweise manchmal. Das ist ganz weird, aber das ist die perfekte Geschmackskombination. Das mal nur am Rande, Lifehack. So, ich also da. Und wenn mir so, weiß ja ganz genau, die Bestellung ist ganz klar, zwei Weltmeisterbrötchen. So, und dann kam einfach was, das Universum hat mir das geschenkt, dass ein Typ vor mir was bestellt hat, und zwar aber auch laut und deutlich das gesagt hat. Er bestellt original vor mir zwei normale Brötchen, hat er gesagt. Er hat auch das gesagt, normale Brötchen. Man hört ja nie jemand sagen, normale, man sagt ja zwei von denen oder so. Zwei normale Brötchen. Und dann hatte ich meinen großen Auftritt natürlich, ne? Er stand noch da, hat sein Geld angepackt. Ich so, ja, ich hätte gern zwei Weltmeisterbrötchen. Dafür sind die so benannt worden, dass man einmal diesen Moment hat, ja, okay, ich hätte gern zwei Weltmeisterbrötchen.
Mit deinen normalen Brötchen, ihr macht, was ihr willst, aber wir sind immer noch in Deutschland, mein Freund. Ich habe hier Weltmeisterbrötchen.
Das fand ich irgendwie total lustig, aber keiner hat wirklich gelacht, aber ich fand's lustig.
Ich fiel gerade noch bei den Fernsehsachen ein. Ich habe mich gestern mit einem Kumpel unterhalten, hat erzählt, dass er früher immer beim Radio angerufen hat. Er ist immer, als er so um eins Schulschuss gab, oder war um eins zu Hause, um 10 nach 1 kam dann immer so eine Radiosendung, wo immer so der erste Ton von einem Song angespielt wurde. Und er war da sehr gut drin, obwohl er erst 10 war, und hat da jeden Tag angerufen.
Oh, dieses schnell erkennen quasi, was.
Ja, genau. Und da gab es auch immer irgendwas zu gewinnen, aber nie coole Sachen hat er erzählt. So, dass irgendwann schon die Moderatoren immer gesagt haben, ey, Martin, ich kann nicht heute nicht dran nehmen, es geht nicht. Und da war dann abhängig, welche Moderatoren gerade dran waren, weil viele konnten ihn dann auch schon nicht mehr leiden, weil er jeden Tag angerufen hat. Und das finde ich halt so lustig, die Vorstellung von so einem kleinen Jungen, der da jeden Tag anruft. Ey, den können wir nicht nehmen.
Aber hat er dann auch oft gewonnen, quasi?
Oder? Ja, also er meinte, er hat es eigentlich nur noch gemacht für sein eigenes Gefühl, dass er immer recht hatte, dass er das immer wusste.
Was gab es da so zu gewinnen?
Ach, ich glaube, irgendwie ein kleines.
Irgendwie klein kam,
ja, jetzt, wahrscheinlich okay. Nur nichts Geiles.
Das ist natürlich geil, wenn es irgendwie so ein Taui gibt oder sowas, ja. Und der einfach immer anruft. Das echte Problem ist, dass der immer anruft. Ja. Und echt so, ey, wir müssen irgendwas machen. Wir gehen pleite, Leute. Der ist der Rainman der ersten Töne der Musik.
Ach, warst du eigentlich mal bei Hast du Töne bei der Vox-Sendung?
Ja, na klar.
Ach. Was war das nochmal?
Matthias Optenhöfe hat das moderiert. Und da musste man auch, da waren immer zwei Promi-Teams gegeneinander, und man musste auch Songs an den ersten Tönen erkennen.
Oh, ich habe das geliebt, die Sendung. Da hätte ich auch mal gerne mitgemacht.
Ist das in einem dritten Programm gewesen?
Nee, Vox war das damals.
Ah, hast du ja gesagt.
So, und da war ich in einem Team mit Jenny Elvers. Die war damals im gleichen Management wie ich. Mhm. Und da haben wir Haus hoch gewonnen. Natürlich.
Gab's danach ein paar Drinks noch, oder wie war das dann?
ich habe damals so ein bisschen mit der abgehangen. Ich fand die war super lustig.
Ja, ich glaube auch.
Die war auch immer total nett und so, und ich mochte die total. Ja. So, deswegen, wie gesagt, wir waren im gleichen Management, daher kannten wir uns auch und so, und da bei der Sendung war es echt sehr, also die hat jetzt auch nicht viel gesagt, die hat auch nicht viel erraten, so, aber ich war halt die haben irgendwann gesagt so, okay, Nils, bei der nächsten Runde sagst du mal nichts.
Ist aber total
ähnlich wie dein Kumpel.
Ja, weil wenn du dann so richtig wütend gewesen wärst, jetzt sag halt.
Aber weil ich meine, woher wissen wir sicher, dass du nicht einfach Marian bist oder so, keine Ahnung, also wie ist er, Marian?
Martin.
Martin, ja. Aber das war so 90s, oder was? Richtig?
Genau, das war so 90s.
Deswegen da war ja Jenny Elvers wohl der Megastar in Deutschland so ein bisschen, oder? Ja. Irgendwie war das nochmal.
Ja. Deswegen war ich war doch zuletzt bei dieser RTL, bei dieser Olli Geissen Show, wo das auch so war.
Olli Geissen!
Habe ich eine goldene Schallplatte gewonnen. Ach,
stimmt. Ich spucke
Schallplatte. Da war die Band, waren die orthopädischen Strümpfe von Gildo Horn.
Stimmt. Gildo Horn fand ich damals wahnsinnig nett, den habe ich super oft getroffen in Köln. Also ich war, bevor ich bei Viva war, war ich totaler Gildo Horn Fan,
ja.
Weil der in Köln jeden Sonntagabend im Luxor aufgetreten ist, und ich war zweimal da und fand es so Hammer, weil es war so diese, also es war, wir sprechen jetzt von 92, 93 oder so, Ironie war gerade etwas, was gerade erst so langsam aufkam und keiner so richtig mit umgehen konnte irgendwie, und dann steht da diese Band, spielt so Schlager, spielt so Oma und Opa Musik.
Und es war in einem kleinen Club, es war eng, es war schwitzig jedes Mal, ja. Die Leute haben getanzt, sind so abgegangen, die Band ist total abgegangen, also es war ein super, es war wirklich so Gottesdienst, aber es hat mega Bock gemacht. Ich bin dann das erste Mal alleine hingegangen, fand es so cool, dass ich dann so alle meine Freunde aus Wesselingen dann immer an Sonntagen dahin geschleppt haben und gesagt, ihr müsst das sehen und so. Wir waren dann alle Fans davon.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Also ich frage jetzt mal so als absoluter Schlager und Guido Horn Banause. Ich habe das ja natürlich auch mitbekommen damals. Da war ja diese Schlagerwelle, wo er dann, glaube ich, beim Eurovision und dann die Leute sich auch angefangen haben, so Schlag, der hat richtig so eine Welle losgetreten. Genau. Aber ist das dann, was du gerade erzählst, auch, war das dann auch diese Schlagermusik oder was war das?
Ja, das war dann? Das ist klar, das war Schlagermusik, aber das war halt noch, das kannte wirklich noch niemand. Also es war wirklich so ein.
Und die haben das ironisch, so aber nicht so richtig ironisch, oder?
Ja, nicht so richtig ironisch. Der hat die Songs schon, der fand die schon gut.
Ja.
Und der hatte Bock, die zu spielen und zu singen. Und der hatte halt Lust, die so zu entscheiden. Stauben, dem so dieses Piefige zu nehmen, indem der das in so eine Clubshow eingebunden hat, in so eine Hardworking, Sweating Rockshow sozusagen.
Also quasi eigentlich eine vorreitende Idee sozusagen.
Total.
Okay.
Und es hat so Bock gemacht, es war so lustig jedes Mal, weil er dann auch, dann ist er halt so ins Publikum und dann hat er so Nussecken durch den Club geworfen und so.
Also Karnevalstyle.
Hier, esst und so. Und dann haben alle so Nussecken bekommen und so. Und wie gesagt, man war total verschwitzt danach, aber man hat halt die ganze Zeit nur so Schlagerscheiß gesungen. Und ich fand das so geil, dass ich dann da auch tatsächlich dann Schlager plötzlich voll interessant fand. Ja. Und meine Eltern haben nie Schlager gehört. Ja. Für die war das die absolute Hölle, Musik aus der Hölle und damit wollten die nichts zu tun haben. Aber wir hatten damals eine Putzfrau und das war so eine einfache kölsche Frau, die war total lieb und die habe ich dann gefragt, ob sie vielleicht so ein paar Schlagerplatten hat, von denen sie mir ein paar Lieder aufnehmen kann. Die so, ja was denn? Und dann habe ich dir so eine Liste gegeben und dann hat mir unsere Putzfrau ein Mixtape gemacht mit den Schlagern, die ich haben wollte, weil die so, komisch, das will ein junger Mann hören.
Aber wäre lustig gewesen, wenn die ganzen Lieder auch so leicht so liebesmäßig angehaucht hätten.
So, okay, jetzt wird's awkward. Nee, dann hatte mir die Kassette, die
habe ich rauf. Wie alt warst du da? Nochmal ganz kurz.
Da war ich 16, 17.
Okay, 16, 17, ja.
Und die habe ich rauf und runter gehört, die Kassette. Da war dann so, also ganz viel halt so diese Schlager, die auch Guido Horn gesungen hat, die wollte ich halt einfach dann mal
im Original hören. Was ist denn, also Ärger zu mir, wie ihr der Name meiner Tür und sowas, ist das so?
Ja, da ist halt natürlich so ein paar so super bekannte, so Mendocino und sowas, aber dann auch sowas wie Baby, du bist nicht alleine von Michael Holm, was ja das deutsche Cover ist von von Lobo. I'd love you to want me, heißt das, glaube ich. Oder
nicht Sascha Lobo übrigens.
Nee, nicht Sascha Lobo. Oder Du von Peter Orloff, der ja gerade im Dschungelcamp war.
Aber wieso heißt das eigentlich Schlager? Was habe ich nicht verstanden? Was ist das?
Was einschlägt. Ein großer das? Hit.
Ja, genau. Ich
glaub, ist das echt so?
Ja. Ich glaub, ja.
Hits schlagen ein. Und das war auch diese komische Sendung, diese Parade und so, diese Hitparade.
Oh, das liebe ich ja,
Dieter Thomas Heck.
Michael Schanze hat es auch mal gemacht? Nee.
Dieter Thomas Heck hat das gemacht.
Und aber da war noch ein anderer Jüngerer auch am Anfang. Der hat auch mal so komische Schlaghosen gehabt und so. Gut, das hatten die alle in den 70ern.
Nee, am Anfang.
Nicht immer so creepy, denn es war so komische Comedy auch dabei gewesen. Ach so, du meinst
Disco, das ist Ilja Richter.
Oh, das war ganz schlimm. Und da hat er immer so Comedy-Einlagen gemacht, die so voll unlustig waren.
Ja, das, Spot on. Mit dem habe ich mal ein Interview gelesen, das ist ganz interessant. Diese Comedy-Einlagen, weil wenn man das heute sieht, das ist wirklich, also damals war das die coolste Sendung, die es gab, so ZDF. In den 70ern so, wenn man das heute sieht, denkt man so, was sind das für scheiß Sketche, wo er dann immer so Goethe zitiert und so.
Ja,
also und,
überhaupt nicht
witzig. Und ich habe gelesen, er hat die immer mit seiner Mutter zusammen geschrieben.
Boah.
Und die war Deutschlehrerin.
Oh Gott. Okay, aber das erklärt natürlich eigentlich im Grunde genommen
alles. Die haben so diesen Bildungsauftrag sehr ernst genommen.
Aber ich liebe es auch, diese alten Hitparaden zu schauen, wenn die irgendwie so auf ZDF Info oder keine Ahnung, wo die laufen.
Wenn da sitzen das ja die ganzen Kids immer da und irgendwie und dann läuft der komisch durch die Reihen immer und so.
Ja, ach, dieses Publikum ist immer so lustig gemischt. Es gibt dann so super Kids, aber dann auch so alte Leute, die dann so sitzen, alle haben so schöne Föhnwellen und so.
Ja, was halt so geil ist, wenn man so die Hitparade so chronologisch guckt und ich hab's mal eine Zeit lang, weil das irgendwie jeden Abend auf ZDF Info immer zur gleichen Zeit lief, habe ich das immer zum Abendessen geguckt. Und wenn man das so chronologisch guckt, ist so interessant, weil am Anfang ist halt diese Schlagerwelt, da ist dann immer mal so ein Verrückter dabei, so ein Mike Krüger oder so, da ist die Welt so in Ordnung. Und dann so in den 80ern kam ja die Neue Deutsche Welle und die waren ja so erfolgreich, diese Neue Deutsche Welle Künstler, dass die dann plötzlich auch in der Hitparade aufgetreten sind.
Und das war ja quasi so was ganz Neues
einfach. Genau. Das, und diese Schlagerleute haben das total gehasst. Und dann tritt da so Nena auf und so 99 Luftballons. Ja. Die Leute alle, buh, buh.
Echt?
Die so volle Kanne auf.
Das hat man, das hat man gesehen?
Ja, die Leute waren super wütend, weil die das so scheiße fanden.
Oh Mann,
weil das
ist halt immer Punk das Gleiche.
War, im Grunde genommen.
Das sich immer wiederholende Schauspiel. Was Neues ist scheiße, mag ich nicht.
Ja, so Trio, Merkel
weg.
Trio mit Da-Da-Da und so. Und die Leute, also, hä? Weil die haben sogar live gespielt. Ja, dann hat es so noch beschissener geklungen und so. Und die Leute, also, hä, was soll das? Und so. Das ist echt mega gut. Das ist so geil.
Geil, das müssen wir mal angucken, dass es da so Beef gab. Aber das ist ja der Klassiker, dass es da ein Beef gibt. So diese, immer dieses wiederholende Schauspiel. So irgendwelche Alteingesessenen machen was, ewig, immer schon so gemacht. Genau. Und dann kommt irgendjemand, macht's anders. Das kannst du in so vielen Genres aufdingsen. Und das finden sie erstmal scheiße.
Genau.
Und sie haben natürlich dann das Establishment und sozusagen alle Leute hinter sich und dann denken natürlich alle, es ist scheiße.
Ja.
Und das aber, ich glaube, es wird immer verpeilt oder vergessen, dass genau dieses Scheiße finden gerade sowas Punkiges, Neues eigentlich noch geiler macht, weil dann, du hast noch viel mehr Grund, das geil zu finden, um den anderen Leuten auf den Sack zu gehen. Ja,
genau. Das war auch, mein Bruder war damals in den 90ern Redakteur bei Raab und die sind dann...
Als es schon TV Total war und so, oder
was? Nee, bei Viva noch.
Ach so, okay, ja.
Und dann sind die, Stefan, mein Bruder, der Producer der Sendung, dann sind die zur Hitparade und haben da Birdie Vogts performt.
Ja, ja. Das weiß ich, und da hat er doch mit der Handschelle... Das weiß ich noch, ich habe nämlich meine Mutter mit Uwe Hübner geschaut, die Hitparade.
Ja.
Und da war damals der große Skandal, dass Stefan Raab sich mit einer Handschelle an Uwe Hübner angekettet hat. Und dann war so die Nachricht, er hätte sich an der Hand verletzt und so. Das war die große Nachricht damals.
Da haben die Leute nämlich auch noch geboot, als sie da Birdie Vogts gespielt haben.
Ja.
Das fanden die nicht in Ordnung.
Das ist auch nicht gut gealtert, muss ich sagen. Ich habe das aus irgendwelchen Gründen,
die mir
nicht mehr einfallen gerade. Ich glaube, wahrscheinlich während der EM, weil ich irgendwas Lustiges posten wollte oder so, habe ich es nochmal angeguckt, da war ich so, das ist irgendwie gar nicht mehr so geil.
Es ist lustig, wenn man sieht, so diese, also auch das Video von Birdie Vogts.
Ja,
und aber auch
wo die New York sind, das war ja in Amerika, die
Werbung,
Chicago und so.
Ja. Und es ist so lustig, wenn man das auch sieht, wie nah der einfach an der Mannschaft und so war. Ne? Das wäre heute absolut undenkbar.
Ja, oder du
so
bist halt Paul Ripke, ne?
Genau, wie der diese einfach alle nervt und so. Und alle so, jo, was machst du denn hier? Und dann kommt dann so der Matthäus irgendwo raus und so,
ist schon lustig. Ja, aber das war, ich meine, ne, das war ja 94, da war Viva ein halbes Jahr auf Sendung.
Ja.
Und ich weiß noch, dass wir dann mit der ganzen Belegschaft, wir sind immer in so Biergärten gegangen, wo so Live-Übertragung war. Abends und dann haben wir die Biergartenbetreiber immer bequatscht und bekniet und überredet, schaltet bitte in der Halbzeitpause auf Viva, weil die Raab-Bits von der WM immer zur Halbzeitpause kamen.
Ah, okay.
Und das war das erste Mal, dass der Sender so plötzlich so, also quasi außerhalb von so Bravo-Blasen bekannt wurde. Krass, und eine Sache wurde, die Leute plötzlich Viva eingeschaltet also quasi haben,
wie
weil sie es wirklich sehen wollten. Ja, genau. Und wir waren alle, und wir haben das dann so jeden Abend immer mehr werden sehen, waren alle so super aufgeregt in der Belegschaft, weil das so geil war, dass das plötzlich so wahrgenommen wurde und so. Und dann ja auch total gefeiert wurde. Also Birdie Vogts war dann auch so, kam ja auch in die Charts und
was
so.
Was hat denn der noch so gemacht? Mir sagt das ehrlich gesagt, ich kenne auch nur Birdie Vogts. Hat er dann wirklich immer die ganze Zeit konstant so Matzen oder was gemacht?
Naja, der war halt dann einfach vor Ort. Ne,
hat so. Der hat ja in...
So rasende Reporter-mäßig, genau. Okay, ja.
Hat dann immer so Amis interviewt und alles. Und da, wie gesagt, dann war der Producer und mein Bruder, die waren zusammen mit ihm da und haben sich jeden Tag ausgedacht, was können wir heute wieder machen und so. Und haben einfach gemacht, also wirklich auf blöd irgendwie.
Der Guido, dein Bruder?
Nee, mein anderer Bruder.
Der andere Bruder, ja.
Genau. Und das war echt super. Wir saßen hier zu Hause, haben uns so gefreut, weil es immer so lustig war.
Ja, das war auch echt eine ganz andere Zeit, glaube ich. Ich meine, ich finde ja, vielleicht neben Nils Ruf ist ja Raab in der Zeit, bevor er so ganz bekannt war und es nicht mehr machen konnte, ja einfach echt der absolute King von so extrem frech einfach unter Gigs gehen. Gib ihm ein Mikrofon in die Hand, deswegen ja auch Nils Ruf und kann sagen über ihn, was man will, aber das kann er einfach wie kein Zweiter. Auf irgendeine Messe gehen, gib ihm eine Kamera in die Hand, wie bei Kamikaze früher, und es ist einfach extrem unterhaltsam, weil die halt einfach so absolut komplett schmerzfrei sind. Und so war ja auch Stefan Raab immer. Vielleicht war er so ein bisschen mit der netteren Note, sag ich mal. Nicht ganz so bissig vielleicht.
Ja.
Aber das fand ich schon immer unterhaltsam. Und das ist ja eigentlich komplett ausgestorben. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, YouTuber machen halt vielleicht so ähnliche Sachen. Aber das Fernsehsender, das mitmachen, ist echt selten geworden.
Das hat aber auch irgendwann echt jeder gemacht. Diese,
ja, ne?
Diese Vox Pops. Dann gab's ja im ersten noch diesen Franzosen, der das immer gemacht hat. Mhm. Und dann irgendwann.
Ich bin für ein Comeback, aber jetzt war's aber lange weg. Jetzt könnte man's vielleicht mal wieder machen. Ganz geil.
Ja, irgendwann war's so durch. Dann gab's bei Polylux auch mit dem Typen, der das gemacht hat. Und irgendwann ist halt so diese Mechanik.
Dieter von Harden, wie heißt der nochmal?
So war die Moderatorin, der Typ, der war, glaube ich, Carsten Rissen oder so. Und immer diese Dynamik, ich sag was extra schnell, damit der andere das nicht versteht und dann antwortet und so. Und das war dann irgendwie so, okay.
Ja, stimmt, hast recht, vielleicht war das in meinem Kopf nur, wo du sagst, das war schon auch ein bisschen lame. Ich fand immer die Dinger ganz geil mit Nils Ruf, wo er da immer die Gina Wild verfolgt hat und sowas. Das fand ich schon immer witzig, wo er zu diesen ganzen cringy Autogramm-Sessions gegangen ist, wo irgendwie Michaela Schaffrath noch Pornostar war. Fand ich irgendwie ganz witzig, weil es halt so weiß ich nicht, also völlig frech war halt. Ne?
Das haben ja dann im weitesten Sinne Joko und Klaas weitergeführt, ja, indem die sich halt gegenseitig öffentlich fertig gemacht haben.
So. Gott, was Porno-Ping-Pong damals für eine Welle ausgetreten hat, das war ja krass. Auch echt. Ja. Ich war ja damals auch noch involviert damit quasi, also nicht redaktionell, sondern ich habe ja irgendwie an dem Logo und dem Package gearbeitet damals für MTV Home. Und das war ja damals alles in der Stralauer Allee, da saßen wir alle quasi mehr oder weniger auf einem Haufen und haben irgendwie zusammen geraucht und gegessen und sowas. Und das weiß ich noch, wie das mit dem Porno-Ping-Pong, das war der erste richtige krasse Hit so von Home. Ne? Die hatten irgendwie ein paar andere Sachen. Ich glaube, das allererste Beitrag, das weiß ich noch, war von Thomas Schmidt sogar selber geschnitten, also hier der Chefredakteur, jetzt irgendwie Chefredakteur von der ganzen Klitsche, die ja Werbung jetzt auch macht und so. Und der hat, glaube ich, das war dieser Rock am Ring-Beitrag, wo es quasi darum ging, Klaas einzuführen als jetzt bei MTV. So, und dann sind die da irgendwie hingefahren, haben die auch so ein rasender Reporter-mäßig gemacht. Das war echt ganz witzig. Aber dann kam ja Porno-Ping-Pong, genau. Und da gab es doch lauter so Nachmacher. Wenn du das heute googelst oder so bei YouTube guckst, findest du lauter so Leute, die kein Schwein kennt. Irgendwann haben wir Porno-Ping-Pong. Und dann voll geklaut. Und auch dieses, wenn ich du wäre und sowas, haben dann auch alle geklaut und so. Naja, ganz witzig. Aber ist ja ein gutes Lob an Leute, wenn man sieht, die Sachen werden geklaut, heißt das, das war eine gute Idee, ja.
Total.
Ich fand das auch, das erste Porno-Ping-Pong da habe ich mich auch beömmelt. Das war schon einfach, wie die das gemacht haben, war schon ganz geil. Ja, so war das.
Ich habe zurzeit haben wir neulich auch drüber gesprochen, so ein Revue-Feeling, weil Dienstagabends kommt immer, wenn Nickelodeon vorbei ist, kommt immer MTV abends.
Oh ja.
Und dann kommt ab 21 Uhr kommt immer, kommen nur so Alternative-Songs für eine Stunde, das liebe ich immer.
MTV's Back, wirklich, ist echt krass, die haben jetzt auch so eine Hip-Hop-Geschichte, das habe ich dann Herm geschrieben und original seine Antwort, ohne Gitarren, ohne mich. Und weißt du, was ich dann übrigens gemacht habe? Ich habe dann versucht, irgendwie schnell drauf zu kommen, irgendein Hip-Hop-Lied mit Gitarre, mir ist aber leider am nächsten Tag erst eingefallen, das wäre dieses, Santana und Wyclef Jean, war das dann, die ich erst gehabt
habe? Das ist das erste Hip-Hop-Lied mit Gitarren, das wäre eingefallen.
Sag mir noch eins.
Ich denke sofort an Limp Bizkit oder sowas.
Nuki. Das ist ja kein Hip-Hop.
Der Klaas ist Hip-Hop, der hat doch
gerappt. Das ist
New Metal, Nils.
Walk This Way.
Ja, das wäre ein besseres Beispiel, glaube ich.
Aber es wäre geil, wenn du so nach einem Tag, ja, aber was ist mit Maria von Santana?
Deswegen habe ich es mir auch gespart. Okay,
überzeugt.
Aber ich weiß nicht, ob uns Involvierte von MTV zuhören oder keine Ahnung, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber
sitzen da noch Menschen jetzt, in Deutschland?
Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang mit denen noch zu tun gehabt und so. Nee, die haben schon noch ein paar Mitarbeiter. Das ist ja ganze Ding.
Jetzt sitzen da ja wieder welche.
Das ist ja Konglomerat aus Comedy Central, Viva, MTV und Nickelodeon. Ist ja quasi alles, ist ja alles dieses Viacom, genau. Mhm. Ich glaube, die sind umgezogen, ein bisschen kleiner geworden, aber es gibt auch noch einen harten Kern. Und den wollte ich jetzt quasi an dieser Stelle indirekt loben, weil ich weiß noch, vor 1-2 Jahren, da wurde ich dann auch mal angeschrieben, ob ich da mitschreiben will für irgendwas. Ich mache ja auch noch so Autorengeschichten und sowas. Und da ging es auch so um so einen Pitch, ob ich da mitmachen kann. Da habe ich das auch so ein bisschen durchgelesen und so. Das kann ich jetzt nicht alles im Detail erzählen, weil es ja immer so Geheimhaltungsquatsch gibt. Aber das hat man schon durchgeblickt. Okay, die scheinen jetzt eine Kampagne zu fahren, das irgendwie umzudrehen, das Ruder rumzureißen sozusagen, weil das haben die ja so dermaßen in den Karren gesetzt, die Karre. Also das kannst du ja gar nicht. Also das fing ja mit den Klingeltönen an. Ich habe ja damals noch da gearbeitet. Und es war ja damals nicht nur so lustig, sondern es war richtiger Galgenhumor, weil wir alle unsere Jobs verloren haben. Ja, weil die Klingeltöne, es lief keine Musik mehr. TRL war ja von viermal die Woche auf einmal die Woche und die ganzen Moderatoren wurden entlassen. Da gab es immer so Townhall-Meetings, wo dann wirklich zehnfachweise Leute entlassen wurden, wöchentlich. Das war ganz schlimm alles. Und dann kennen wir ja alle die Geschichte. MTV gab es einfach mehr oder weniger nicht mehr. Es war einfach noch irgendwie da. Aber die haben natürlich, und das ist das Interessante, finde ich, bis heute ist es natürlich, zählt ja MTV weltweit als einer der, glaube ich, Top 20 sozusagen Markenwerte, sozusagen. Ja. Nicht finanziell, sondern einfach so als Brand, so was es wert ist. Und man muss auch immer dazu sagen, dass in UK zum Beispiel MTV immer noch mehr oder weniger cool ist. Die haben da immer noch diesen MTV-Spirit mit normalen Hosts. Und wenn du MTV-Moderator bist, hast du quasi, bist du prominent. Das war ja bei uns auch in Deutschland so, deswegen bei dir war es ja so. Und MTV-Moderator bist du halt dann prominent so. Egal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und da habe ich das schon mitbekommen. Und ich finde die Entwicklung einfach cool. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht ganz dran geglaubt. Ich habe mich so ein bisschen gefreut, als ich das gelesen habe, wo die hingehen wollen, dass sie es wieder zurückbringen wollen und so. Und ich fand auch cool, dass die, man hat so ein bisschen rausgelesen, dass die auf jeden Fall auch wieder bold sein wollen. Auch ein bisschen eine Scheiß-drauf-Attitüde. Ja. Und das war ja das, als ich da früher gearbeitet habe, da gab es Leute, das war so eine Scheiß drauf Rock'n'Roll-Attitüde. Das war richtig, das war wie man sich's vorgestellt hat. Da waren nur so Büros, wo lauter irgendwie Leute Bier getrunken haben. Man hat komplett drauf geschissen. Man hat irgendwie dann so einen Dreh gemacht mit Ulmen und Schirner, irgendwie so zwischen Tür und Angel, einfach eine Kamera nehmen, einfach draufhalten, irgendeinen Quatsch machen. Keiner hat's abgenommen, haben wir dann über den Sender gejagt und so. Ja. Und das war halt ganz geil. Genau, und jetzt, wie gesagt, es ist irgendwie scheinbar, sind die auf dem richtigen Weg, denn ich habe jetzt ein paar Mal die Woche schon abends eingeschaltet und halt, wie gesagt, so Hip-Hop gesehen, eine Stunde lang ohne Werbeunterbrechung, ein Video nach dem anderen, zwar ohne Host, also das vielleicht kommt das auch noch, fand ich auch immer nicht schlecht, so einen kleinen Host, der nochmal so ein bisschen einordnet, irgendwie Kafka-mäßig oder so. Und wie, und haben sagt ja schon Dienstags Alternative und so, ist geil. Und auch eine gute Auswahl von Sachen. Also nicht irgendwie nur so ganz neue Sachen, sondern dann lief dann irgendwie ein Tupac-Video und danach dann wieder was Aktuelles und so. Fand ich cool. Also
bei den aktuellen Sachen schalte ich mal weg, ich will nur die alten Sachen.
Ja, gut, bei Alternative gibt's ja fast nur alte Sachen, die cool sind, oder? Oder gibt's da schon, gibt's da, ist da noch eine Entwicklung? Sachen,
cool. Ja, aber das ist alles. Alles Quatsch.
Alles Quatsch. Du warst doch gerade am Großkonzert.
Das ist auch ist ja nicht, modernes. Das ist ja Pop eigentlich. Ja. Aber ich wollte auch mal gefragt, ob ich für MTV arbeiten möchte, allerdings ohne Geld, weil der MTV cool ist.
Ja, ja, ja.
Da habe ich gesagt, ja, mal schauen, vielleicht.
Ja, das hätte man vielleicht tatsächlich vor 15 Jahren noch quasi noch durchgehen lassen können, aber jetzt dann nicht mehr.
Also, dann habe ich auch gedacht, okay, den scheint es nicht mehr so gut zu gehen.
Ich weiß ja genau, wie ich den Kafka zum ersten Mal getroffen habe. Ich war ja auch, als ich da angefangen habe, war es ein Praktikum, ne? Und da war ich so. Das war nach meiner Ausbildung, also 3 Jahre nach dem Abi, 4 Jahre nach dem Abi, wie alt ist man da, so 24, 23 oder sowas. Mhm. Und dann, der Kafka hat immer die News gemacht, da gibt's ja diese Kantine, du kennst das ja auch jetzt, ne, dieses Zwischending da. Ja. Und dann der Kafka hat immer eine geraucht und so, und dann habe ich auch angefangen, da auch so zu rauchen, so zu der Zeit. So. Hab immer so ein bisschen eingefallen, dass ich da schon vorher so stehe, so keine Ahnung, oh krass, du machst Feuer, ja okay, ist gar kein Problem. Wahrscheinlich, jetzt aus heutiger Sicht, weil ich das ja selber jetzt ein bisschen kenne, werden andere das bei mir machen, so. Das, ja, weil ich jetzt nicht sagen will, dass ich so ein Mega-Star wäre, wie zum Beispiel Kafka damals, aber man merkt es ja einfach, wenn jemand quasi sich so ein bisschen so in die Richtung bewegt. Ja. Wahrscheinlich hat er das immer gemacht, jetzt ist wieder der komische Dude da, will mir Feuer geben. Aber ich war ein bisschen Fan, halt. Ich meine, Markus Kafka und wie sie alle hießen, Joko und Patrice und so, ich meine, das waren dann alles deutschlandweit bekannte, prominente Personen durch diese Sendung, die es da gab. Und auch Gülcan ist da immer rumgelaufen und Klaas hat ja seine Wochenshow gehabt und sowas.
Na.
Und ja, das war echt, war lustig, die Zeit.
Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, den ganzen Dezember und Januar lang, weil Viva ja zum 31. Dezember eingestellt wurde und habe es jetzt 2 Monate lang geschafft, jedes Interview abzusagen.
Da habe ich mich auch gefragt, ob du da
und da kam so viel rein und ich habe gedacht, das ist mir jetzt einfach zu billig, da jetzt mir irgendwie ein bisschen Screentime abzuholen und darüber zu erzählen, wie toll das irgendwie 94 war, weil es war natürlich super lustig und hat mega Spaß gemacht, aber so das letzte Jahr war dann auch so ein bisschen low und ich vermisse das auch gar nicht. Also damals
war das ja auch so schon mit Enthusiasmus hier und da schon tausendmal erzählt.
Ja, eben, und es war super damals, aber ich bin da echt so weit weg von mittlerweile und so krass weitergezogen, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr wüsste, was ich jetzt noch groß über Viva erzählen soll. Ja. Irgendwie so, ja, es war ganz wichtig, eine ganz wichtige Zeit oder so, deswegen.
Und wenn es Gage gegeben hätte für die Interviews?
Hat's ja manchmal, aber mir war's dann einfach echt zu
blöd. Aber das finde ich gut, muss ich loben. Das finde ich, dann bist du deinem Prinzip hinterher einfach treu geblieben.
Aber ich hätte es ganz gern gesehen, weil du zu der Zeit ja so super krank und erkältet warst, wenn du super fertig ausgesehen, als würde dir super zusetzen, das Viva.
Geil! So. Genau, und die Rolle dann auch einfach durchzuknallen, einfach alle verarschen. So, ja, lief dann echt nicht mehr gut die letzte Zeit. Genau.
Also, nach Viva habe ich kein Bein mehr auf dem Boden geschaut. Ja, echt
mit jetzt. Aber habt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen, ich brauche noch irgendwie, habt ihr irgendwie ein bisschen was zu trinken hier oder so? Dann kratzt du dich immer so, so an den Armen und sowas. Und hast auch so Longsleeves an, dass es so aussieht, als wärst du irgendwie so heroinabhängig.
Guck mal hier, das Gelbe an den Armen, ist das irgendwie normal?
Ja, nee, ich meine echt, es war eine harte Zeit irgendwie so. Und dann kommst du so rein, mein Name ist, ja, ich bin Nils, das ist mein Hund Benny.
Und am Ende will einer von euch eine Mods.
Genau.
Oh, ich bleib noch ein bisschen hier, okay?
Ja, genau.
Nee, das war, ich meine, es waren auch alles super uninteressante Anfragen. Wenn irgendwas Cooles dabei gewesen wäre, hätte ich mir das nochmal überlegt. Es aber
ist ja auch lame ohne Ende jetzt.
Aber so jetzt irgendeine Zeitung in Hupfendupfen ein Interview über das Ende von Viva zu geben, da.
Was ich sehr lustig fand, ich habe neulich irgendwie so eine Klickstrecke gibt's immer wieder, was machen die Viva-Moderatoren heute? Mhm. Und die klicke ich auch jedes Mal durch, weil ich immer interessant bin, was für ein Foto sie von dir nehmen. Und die hat original das Foto genommen von dir, da wart ihr in Italien, in Rom, und hast du so ein Selfie von dir vor so einer Jesus-Statue gemacht.
Ja.
Und hast dann festgestellt, dass du Gesichter überhaupt nicht nachmachen kannst.
Ja.
Weißt du noch?
Ja, ja.
Und das Foto haben die genommen. Ich sagte, besseres habt ihr jetzt nicht gefunden.
Schön fand ich auch, zuletzt haben sie bei irgendeinem anderen, auch, ich glaube, es war sogar auch bei so einer Klickstrecke, haben die von mir ein Foto genommen vom Frank Zander Obdachlosenessen, wo ich ja ein paar Mal gekämpft und das, wie ich da stehe mit so 2 Tellern, mit so Knödeln und Entenkeulen.
Ja, Nils Bokeberg ist heute und dann so das Foto. Ja. Aber wahrscheinlich einfach Google-Bildersuche oder was?
Genau, und dann einfach das genommen. Das sind ja so Presseagentur-Fotos irgendwie, das gibt es hier dann irgendwie. Aber ja, ist natürlich auch sehr passend.
Vielleicht haben die noch so einen Spruch gemacht, na, soll's mit Salat sein oder mit Soße? So. Das ist Nils Buckeberg.
Genau.
Oh, jetzt, aber jetzt, wenn Viva als Geschichte ist, endlich dann, endgültig, nicht endlich, dann werden jetzt auch langsam die Autogramme, die ich von dir bei eBay geschossen habe, werden die jetzt langsam auch was wert.
Jetzt geht's langsam los, das sag ich dir.
Wo eBay schießen, muss ich ganz kurz sagen, weil ich war vorhin hier, bin ja gerade in Berlin zusammen, ich war vorhin bei meiner Berliner Wohnung und da ist ja gerade ein Kumpel von mir, den lasse ich gerade so für eine Woche bei mir, für einen Monat, glaube ich, drin wohnen. Und ich merke gerade, ich kann das eigentlich gar nicht erzählen.
Klingt auf jeden Fall cool.
In meiner Berliner Wohnung. Ich erzähle das euch ein andermal. Wie man auch voll gemerkt hat, dass ich anfange zu stammeln, weil mein Gehirn mir gerade sagt, nein, Donny, erzähl das nicht, hier hören andere Leute zu. Okay, nein, sorry, ich erzähle für den Cocktease, sagt man heutzutage. Habe ich neulich gehört zum ersten Mal, das ist wohl, das heißt Cocktease, wenn man Leute irgendwie auf irgendwas geil
macht. Das hast du zum ersten Mal gehört?
Ja, ich wusste nicht, dass das Wort dafür ist.
Bei uns früher ein völlig normaler Begriff.
Ich dachte, es wäre halt so ein Sexbegriff. Und nicht irgendwie halt so im Sinne von, ich habe dich jetzt irgendwie auf etwas sehr neugierig gemacht.
Achso, ne, ist es so, aber ist es ja, also bei uns, wenn wir mit
Blue Balls, dachte ich, wäre das.
Wenn wir mit Fritten und Bier auf Tour waren, nee, das ist die Konsequenz. Also,
okay. Blue Balls sind das, was du dann hast.
Oh, die Konsequenz wäre auch ein guter Bandname, die Konsequenz.
Ja, das stimmt. Aber die machen so Mittelalter-Rock.
Ja.
aber Cocktease haben wir früher immer alle Mädels genannt, die so... wo du den ganzen Abend dich mit der unterhältst und denkst so, oh, die ist cool und so. Und dann am Ende des Abends, so wenn die Kneipe zumacht, naja, ich gehe da mal nach Hause zu meinem Freund, ne? Also, was?
Wo kommt der denn plötzlich her? Ja. Oh, bin der, done that, man.
Ich hab neulich so eine, apropos Cocktease, fiel mir gerade ein. Ich habe neulich so
sagt man auch nicht oft genug.
So eine Mail bekommen, da war die Betreffzeile, die geht, also haben wahrscheinlich jetzt schon viele bekommen. Da war die Betreffzeile, wir kennen dein Passwort und danach kam das Passwort, was wirklich auch mein Passwort war, bei vielen Online-Diensten, weil ja diverse Passwortdatenbanken gecrackt worden und sowas und dann
scheiße.
Ging, ja, also Tipp, Passwort ändern. Das ärgert man sich sehr, also war alles okay bei mir, aber. Und das Lustige ist, weil natürlich jetzt wahnsinnig viele versuchen, damit Kohle zu machen. Und normalerweise ist ja die Herangehensweise so, hier, wir haben dein Passwort, gib uns Geld, ansonsten nutzen wir das halt so. Ne? Ja. Und die haben, und das funktioniert auch sehr gut, weil man, die machen das alles per Bitcoin. Und bei Bitcoin kann man dann einsehen, wie viel da eingezahlt wird. Und dann sieht man halt so, dass da ohne Ende Kohle fließt. Ja. Und die haben aber so einen anderen Ansatz gehabt, den ich irgendwie so total bizarr fand. Die haben nicht einfach gemacht so, hey, wir haben dein Passwort, gib uns Geld, dann machen wir nichts. Sondern die haben gemacht, also, wir haben dein Passwort. Und das Passwort haben wir bekommen, indem wir ein Skript auf einer Pornoseite haben laufen lassen. Und das hat dazu geführt, dass wir dein Passwort haben und dass wir, dadurch haben wir Zugriff auf deine Webcam bekommen, am Rechner.
Oh Gott.
Und haben dich gefilmt, während du einen Porno geschaut hast. Und da stand dann so ziemlich perverses Zeug, deine Kollegen werden ganz schön Augen machen und so, aber halt alles auf so schlechten Google Translate Deutsch. Und dass sie so ein Video geschnitten hätten, von links läuft der Porno, rechts, wie ich mir das anschaue. Ja. Und wenn ich will, dass das nicht veröffentlicht wird, soll ich 600 Euro zahlen sofort per Bitcoin. Habe ich noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gespannt, ob das Video rauskommt.
Habe ich auch bekommen, die Mail.
Ja, und das fand ich so lustig, weil dass sie so einen bescheuerten Umweg gehen. Dann.
Ja, aber vor allem hoffentlich veröffentlichen das Video halt nicht, ne? Das ist ja schon ein bisschen lustig und so, aber ich meine, im Endeffekt haben die ja das Video, ne? Ja. Also jetzt lachst du drüber und dann ist es natürlich irgendwo. Es gibt ja auch so einen YouTube-Kanal, ich würde ihn empfehlen, weil das doch eher deprimierend als lustig ist, aber es ist halt so ein Dude, der sich halt zur Aufgabe gemacht hat, da das sind ja mal ganz oft so in Indien situiert, quasi so Telefonen, die auch so alte Menschen dann verarschen. Ja. Und der hat sich zur Aufgabe gemacht, dass irgendwie, der kann das irgendwo irgendwie tracken mit so Anrufen und dann die Nummer irgendwie, keine Ahnung, wie er es macht. Und der ruft da immer an, sozusagen, und nimmt das aber auf, das ganze Gespräch.
Ja, schon mal gesehen, ja.
Und macht das so ein bisschen mit, lässt sich halt auch verarschen und konfrontiert die dann am Ende damit halt. Und da ist es wirklich, deswegen von wegen nicht unbedingt ein Fehler, weil es deprimierend ist, ist ein menschlicher Abschaum. Wirklich, das sind wirklich die schlimmsten Menschen einfach, die so knallhart irgendwelche ältere Menschen sozusagen abzocken, die einfach nicht besser wissen und null Einsicht und einfach so dann direkt wie, ja, you are idiot und so und dann voll beschimpft und sofort aufgelegt und so. Also echt, es gibt echt schlimme Menschen, ja.
Aber die werden ja auch quasi nur vom Kapitalismus dazu gezwungen, so eine Aufgabe zu machen.
Ja, oder halt auch von der Gier, ne? Man weiß es halt nicht. Beides. Ja, aber ist halt ein scheiß Thema. Aber das finde ich, was du da schreibst, schon krass, weil ich glaube, selbst wenn man es, jetzt wo du es gerade so erzählt hast, denke ich schon, auch selbst wenn man es weiß, so ein bisschen kriegt man dann schon Schiss. So irgendwie
Also ich habe wirklich, mein Impuls war, okay, veröffentlich's.
Ich hab wirklich gedacht, mein Gott,
ich hab einen schönen.
Ich hab gedacht, gibt's halt ein Sextape von mir. What soll's? Und ja, so, ist das scheißegal.
Es gibt keine schlechte PR.
Ich hol mir sensationell gerne einen runter. Deswegen ist das für mich auch etwas sehr Natürliches. Ich liebe die Formulierung.
Das könnte neues Merch-Material sein. Ich hol mir sensationell gerne einen runter.
Das ist für mich sehr natürlich und ich habe da kein Problem mit. Deswegen.
Ja, das ist ja für jeden natürlich und deswegen nutzen sie halt auch genau den Satz, weil sie genau wissen, bei 9 von 10 Fällen trifft es halt zu, dass genau das schon mal
absolut
so vorgefallen ist.
Das war doch auch so krass jetzt mit Jeff Bezos, den dieser Verlag in Amerika, dieser National Enquirer Verlag, den die so versucht haben zu erpressen und dem wirklich eine Mail geschickt haben. Ja, wir haben hier 10 Fotos von ihnen, darauf sieht man auf Foto 1, wie sie nackt im Bad stehen, ihr Penis versteift. Auf Foto 2 sehen wir, wie sie das und das und das und so. Und dann haben sie das ja Jeff Bezos geschickt, dem Chef von Amazon, und haben gesagt, wenn sie nicht wollen, dass die Fotos veröffentlicht werden und ihre Aktionäre denken, oh, so jemand soll die Firma leiten.
Aber das war aber echt die Fotos. Das gab's wirklich, oder was?
Ja, die haben dem eine Liste geschickt, dass sie diese Fotos haben.
Und was ist dann passiert?
Und dann hat Jeff Bezos das öffentlich gemacht und gesagt, fuck you. ich lass mich doch nicht von euch erpressen, ihr Wichser.
Und die kann man jetzt sehen, die Fotos
irgendwo? Nee. Und dann haben sie es natürlich nicht gemacht. Er hat dann sogar deren E-Mail öffentlich gemacht, auch so mit E-Mail-Adresse und so.
Geil.
Und hat gesagt, hier, der Verlag versucht mich zu erpressen, nur damit ihr mal wisst, was da los ist. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass die Leute sagen, okay, der Verlag kann die Fotos eigentlich nur bekommen haben von irgendwelchen Geheimdiensten. Und das schlägt dann natürlich wieder auf die Trump-Regierung.
Boah, geil, das ist ja voll so Jason Bourne-Filmmaterial oder was? Oder nie eher wie Staatsfeind Nummer 1, so dieses Tape, was dann alle suchen und so. Wo ist das denn hin? Ja, mit John Voight, der Vater. Ich habe ihn nie ganz gecheckt. Ist der Vater von Angelina Jolie oder nicht? Aber irgendwie, die haben kein gutes Verhältnis. Irgendwas ist da weird.
Der ist ja voll der Nazi. Der ist ja auch so ein mega Trump-Supporter und so.
Ah, okay. Ich habe immer schon gehört, irgendwie so am Rande so.
John Voight.
Irgendwas ist das?
Der Vater von Angelina Jolie.
Den Schauspieler kennst du auf jeden Fall. Der ist so einer, der spielt. Das ist einer dieser Schauspieler, die einfach in jedem dritten Film irgendwie mitspielen. Ja, so ein bisschen Samuel L. Jackson-mäßig, aber irgendwie. Der Film übrigens ist extrem schlecht gealtert. Staatsfeind Nummer 1. Ich weiß auch, ich fand den irgendwie geil, weil es so aufregend war. Guckt euch den heute mal an. Das ist so albern alles. Das ist völlig.
Sind aber alle diese ganz Verschwörungsfilme.
Gene Hackman auch, dass er in diesem Käfig wohnt mit der Katze und so. Das ist alles total. Diese ganzen, was meinst du, die ganzen
so. Ja, diese ganzen Verschwörungsfilme auch so, was hab ich zuletzt gesehen? Also hier mit Bruce Willis und diesem Kind, das Kreuzworträtsel löst.
Mercury Puzzle. Ja. Wo immer dieses Geräusch. Immer wenn das Kind überlegt, muss man nochmal, kommt immer dieses. Dieses Zahlen.
Zahlenrattern.
Genau. Stimmt,
ja. Ich lag nicht mehr im Kino.
Ich sollte mal wieder Sixth Sense, habe ich auch so ein bisschen, mein Sixth Sense sagt mir, Sixth Sense ist auch so ein Film, den willst du irgendwie jetzt nicht nochmal angucken. Auch abgesehen davon, dass man natürlich weiß, was Sache ist. Aber
Nils, hast du jetzt die Berlinale Woche hinter dir? Ja. Hast du auch den Konzertfilm mit Toten Hosen auf der Berlinale geschaut?
Leider verpasst. War echt, ich so, oh Mann.
Filmen wie diesen.
Und Campino hat mich angerufen, Nils, was ist? Ich so, Campi, alte Haubitze.
Campi, du alte Drecksau.
Ich schaff's leider nicht, glaube ich. Ich habe ja gerade noch eine weiße Wäsche, die ich noch gleich aufhängen muss, weißt du, sonst wenn die Müffel, wenn ich die so lange in der Trommel
lasse. Ja, ärgerlich.
Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, den Hosen Konzertfilm zu sehen. Ist auch wirklich mein größtes Berlinale Versäumnis.
Das glaube ich, schade.
Ich nenne ihn ja Pino. Wir sind so ein bisschen echte Freunde, nennen ihn ja Pino. Pino Gritscho trinken wir gerne.
Ich darf
zusammen
sogar nur No sagen.
Oh.
Ich bin so nah, dass ich nur No.
Ja. Cool.
Ich gehe mal viel zum Fußballer, der sagt Football, gehe ich viel mit ihm.
Der ruft mich auch immer an, wenn er, also aus irgendeinem Grund, Campino ruft mich immer dann an, wenn er gerade ganz oben an so einem Bühnengeländer einfach ist gerade so. Das ist irgendwie sein Ding. Der ruft mich immer, am Anfang habe ich noch gefragt, da klingelt es wieder, ey Donny, Telefonate wie diese. Oder bin ich immer, was ist denn los, warum ist denn da so windig? Ich bin auf dem Bühnengeländer. Ich frage mich immer, was soll das?
Aber das
wieso kletterst du auf jedes Bühnengeländer? Der hat so eine Krankheit, der muss immer da hochklettern.
Er hat dich Westernhagen angerufen.
Hamburgerische.
Ja, man hat gemerkt, ich kann überhaupt, nicht, wie Campino klingt.
Aber es wäre geil, wenn seit 10 Jahren Westernhagen Donny immer anrufen würde und so täte, als wäre er Campino.
Donny sagt, so, Campino? Ich guck den Tony jetzt an. Wie klingt das?
Das ist das erste Lied, ist das hier von Westernhagen.
Ja, natürlich.
Sexy! Was hast du nur aus diesem Mann gemacht?
Achso, ich finde immer diesen einen, dieses
Oder das Wichtigste ist natürlich
Freiheit.
die Freiheit.
Aber der ist cool, oder? Westernhagen finden wir gut. Ist der nicht irgendwie ein cooler deutscher Rockstar so? Lass mich raten, er hat auch irgendwie einen Nazi-Scheiß gemacht.
Nee, ganz im Gegenteil. Aber
ich fand den immer ein bisschen wenigstens so ein bisschen rockstarig.
Finde ich interessant. Gab es auch so ein paar Artikel drüber, dass der ja mal so eine Zeit hatte, da hat er alle Stadien gefüllt. Ja,
genau.
Und er war alles so der Kumpel von allen, aber jetzt ist das alles so.
Na, er hat ja dann, das war ja einer seiner großen Fehler, die unter anderem der erste.
Er hat einen Podcast gegründet.
Der erste Breakdown seiner Karriere waren, wirklich auf dem absoluten Peak, als der wirklich diese Stadien gefüllt hat und alle Leute Freiheit und das so die Einheitshymne war und er irgendwie so der größte deutsche Rockstar. Er sagt, ich mache keine Stadiontourneen mehr. Alle Leute so, was? und dann ging es echt bergab und dann hat er wirklich nur noch so super mittelmäßige Platten gemacht, die so wie Rammstein klangen zum Teil. Und alle Leute so, hä? Ich kaufe mir doch keine Westernhagen-Platte, wenn ich Rammstein hören will. Was soll
ich? Bin Western.
So in etwa irgendwie. Und das ist irgendwie, der ist da ganz schlecht beraten gewesen. Dann hat er, glaube ich, selber irgendwie nicht mehr so den Weg zurückgefunden. Und jetzt, ich habe ihn zuletzt in der Bahn gesehen, lustigerweise. Saß er im gleichen Abteil. Und als dann sein Ticket kontrolliert wurde, war er irgendwie so mega verwirrt. Das muss irgendwie das hier, ich glaube, das hier ist das Ticket. Hat er so mehrere Zettel gehabt. Ja,
das
ist aber so
Ozzy Osbourne-Style, der ist einfach nicht mehr in der normalen Welt drin. Der weiß einfach nicht mehr so ganz genau, was so normale Menschen machen.
Das stimmt.
Das hier muss das Ticket sein, also den Spiegel hingehalten oder so. Das ganze Papier einfach nur.
Ich habe mich mal gerade noch ganz kurz zu Campino. Ich habe mich noch gerade gefragt, wollte ich mal die Frage an euch weitergeben. Was glaubt ihr, hat Campino eine so eine Lederpants, die er einfach immer so trägt? Oder hat er so einen Schrank, wo so ganz viele so schwarze Lederpants sind? Und er hat immer so eine
Auswahl.
Der hat auch immer so rockige Lederpants. Nee. So enge, guck mal, ich habe einen knackigen so Arsch für 50.
Aber der ist doch so Punk. Der hat doch nur so Jeans.
Verwechsel ich den auch wieder jetzt gerade? Ja,
kann das sein, dass du mit Klaus Meine von den Scorpions verwechselst?
Ja, das kann sein.
Campino hat immer so die Schiebermütze falsch rum auf. Na,
genau. Campino habe ich das letzte Mal gesehen im IFA-Garten bei Bilderbuch und so. Da stand er dann so mega mitgerockt im Publikum.
Ja. Yeah.
Der ist ja der Einzige, der noch so connected ist. Der lässt ja auch die Hosen, lassen sich auch Songs schreiben von Materia und so. Die sind ja noch so zur modernen Musik.
Irgendwie ey, das ist einfach geil. Materia und die Hosen, du, das ist einfach genau mein Ding.
Donuts schreiben, glaube ich, auch für Hosen und so.
Aber die Donuts, der Ingo heißt der Frontmann, der ist super. Den habe ich mal, den habe ich mal interviewen dürfen für irgendeine Projekt, weiß nicht mehr was, war schon länger her, zum Thema Gaming. Also schon auch lange bevor ich bei Rocket Beans gearbeitet habe oder so. Das war irgendwie so ein freier Job, so ein Moderatorjob. Und aus meiner Sicht haben wir uns extrem gut verstanden. Ich glaube auch, dass es ihm genauso ging. Wir hatten eine gute Wellenlinie. Und wir haben dann über Games geredet und so. Und da ist er mir echt, seitdem hat er einen Stein im Brett bei mir. Ist sehr, sehr, sehr
alle, netter Typ. Die liebe ich alle, die Donuts. Der Ingo ist ja wirklich auch, glaube ich, mit dem, ich glaub, kann mir kein Menschen vorstellen, der sich nicht mit dem nicht verträgt, also außer Nazis irgendwie. Ja. Weil der einfach so super offen ist und super herzlich irgendwie. Aber es sind die alle. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal bei irgendeinem Festival, bin ich mit den Jungs im Bus zurückgefahren. Dann habe ich die versucht dazu zu überreden, dass wir eine Split-Single machen, wo die eine Seite machen und ich eine Seite, weil ich unbedingt das Lied Funky Nein Dunky aufnehmen wollte. und dann waren wir im Hotel und dann hat sich, ich weiß gar nicht mehr, wer von denen, irgendwer hat sich dann auf so einen Computertisch geworfen, der war aber aus Glas. Und dann gab es einen riesen Knall in dieser Hotellobby und dann gab es keinen Computertisch mehr.
Ja, was ist denn ein Computertisch?
Ja, das war so unten in der Lobby, gab es einen
Computer. Wo man E-Mail machen kann.
Genau, okay. Und dann sind wir alle schnell auf unser Zimmer gegangen. Aber es war sehr, sehr lustig.
Meine Lieblings-Campino-Story aus meiner Sicht ist es so, was mir so widerfahren ist, ich war, eine Zeit lang war ich ja auch öfter mal beim Echo, aber nur zum Saufen halt, ne? Also ich war halt immer so.
Achso, nicht wegen der Verleihung.
Nee, immer halt danach. Wir haben dann immer mit den Bändchen so getauscht und sowas. Man kam da halt zwei so Medien, ich war ja halt super lange in dieser Musikmedienbranche da.
Meinst du, es gibt irgendwen, der so sagt so, ich gehe zu den Echos nur, weil ich die Verleihung so interessant finde?
Nee, alle sind natürlich nur zum Saufen, das ist natürlich klar. Und da ist ja die Party ist auch super, das ist ja die Riesenparty und da sind ja alle A bis Z Promis, jeder ist da und alles gibt's umsonst. Und wir haben dann immer diese Bändchen geschleust. Also es war immer so, wir waren zu dritt oder einer hat ein Bändchen und dann ist halt immer so, ja, einer muss halt raus. Und dann ist umdings, dann kannst du wieder rein und so. Ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich quasi der Letzte in der Reihe war und dann kam einfach der Letzte nicht nochmal raus. So einfach so, nee, ich bin jetzt drin. Und dann erreichst du den nicht. Okay, aber das mal am Rande. Und das weiß ich noch genau, da standen wir so an der Bar. Und ich werde jetzt die Namen nicht nennen von den anderen Beteiligten, weil das jetzt irgendwie auch nicht nötig ist, aber ein paar andere Musiker, sag ich mal, und Campino waren dann so in der Bar, haben sich so noch ein Bier getrunken und so. Und dann haben die aber angefangen, das war nicht so schlimm, das ist eigentlich auch irgendwie auch witzig, so ein, wie heißt das, wie beim Football, wenn man so sich so Arm in Arm so zusammenkommt so und die Köpfe so zusammensteckt, ne? Ja. So ein bisschen so einen kleinen motivationsmäßigen Kreis gemacht. Es waren so 5, 6 Leute Und das Ding ist, ich war mit einem Musiker da, das ein Freund von mir ist, und ich war dann auch Teil dieses Kreises. Ich bin dann quasi so mitgesungen. Ich schwöre bei Gott, das ist wirklich so passiert. Das ist total crazy. Das war wie in so einer, ich habe mich wie Larry David gefühlt. Ich war in so einer völlig weirden Welt gerade auf einmal. Und dann bin ich Teil dieses komisches Ding. Wir haben also alle Arm in Arm und sind so in dieser Gruppe. Und dann werde ich es nie vergessen. Und seitdem ist bei mir immer Caprino so ein leichtes Augenrollen. Sagt er so, Leute, richtig geil, das ist unser Abend. Das ist unser Abend, Mann. Ey, so geil, dass wir das machen können, was wir machen. Ich will, dass wir richtig geil Spaß haben. Ja. Das ist unser Ding. Und dann war ich so voll. Und ich habe dann auch so mitgemacht. Ja! Ja! Und wir waren alle weg. Und jeder ist so in irgendeine Ecke, in eine andere Richtung davon gegangen. Und ich war so, was ist hier eigentlich gerade passiert? Und ja, ich will jetzt nicht krass lästern. Schlimm war es jetzt nicht. Aber wisst ihr wie ich cool, meine? Ja, aber es war halt so Pathos. Aber es war zu,
ja,
too much Pathos so.
Ich bin ja auch kein Hosenfan und so. Aber irgendwie, sind da Düsseldorfer, das ist ja so ihr größtes Problem. Aber ich habe irgendwie trotzdem immer so, ich finde das irgendwie, ich fand auch jetzt auf dem letzten Echo Campinos Rede irgendwie cool und so. Ja. Der ist irgendwie schon, der hat halt so eine Haltung und die ist manchmal auch peinlich und das weiß der, glaube ich, auch. Ja. Und der zieht es aber dann trotzdem durch und das ist ja dann irgendwie
cool. Genau. So. Also ich muss es ja auch nochmal, also gar klares Statement raushauen. Ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich sag ja seitdem ein leichtes Augenrollen, aber dahingehend, ich bin ja einfach der geborene Zyniker so und der hat halt sehr dieses so. Ich fand's halt so ein bisschen so, ey, ich hab mir mein Gedanke war halt so, ey, ihr macht nur Musik, ne? Es ist so im Endeffekt, du bist in einer Band und das ist ein Musikpreis. Aber die Rede klang so, als würden wir jetzt in diesem Moment gerade die Welt besser machen. So. Leute, das ist unser Abend, wir machen jetzt uns richtig geil. Und dann habe ich ja einfach so, da war ich halt so, okay, nee, muss ich nicht sein. Aber ich war halt mittendrin, das war total weird, ja. Das war echt seltsame Sachen, die mir hier passiert.
Ich bin mal auf dem Echo, da war der noch in Hamburg, bin ich plötzlich in Rammstein geraten. Und da war dann eine große Theke, die war gesponsert von Behrensen, wer auch immer das für eine gute Idee
gehalten hat.
Apfelkorn, saurer Apfel und geil. So als Getränke des Abends,
all night long.
Wo alle Leute so die Nase rümpfen und so. Ja. Und dann war da irgendwie Rammstein, ich so, okay Jungs, komm, wir trinken jetzt einen. Dann bin ich mit denen an die Bar und dann habe ich für uns alle Longdrinkgläser Apfelkorn bestellt. Also wirklich so Longdrinkglas voll Apfelkorn. Und ich so Jungs, jetzt rein damit, Prost! Und hab das so getrunken, die alle so, ey, oh nee, oh. Ich so, ey, was seid ihr für Muschis, ihr seid Rammstein, verdammt. Dann habt ihr das Glas ausgetrunken. Was ist mit euch? Und so, dann hat die alle so,
voll übermotivierte Nils.
Gefällt mir voll gut. Was ist mit
euch los? So, du hättest sogar super in unser Kopfstecken-Ding zusammen
reingepasst. Das war mega witzig, haben sich das dann so reingewirkt und die haben so, haben auch einen halben Gläser alle weggestellt und so. Und dann habe ich irgendwie zwei Jahre später oder so war in München MTV Awards und dann waren auch am Abend vorher, war die ganze Woche
waren überall Partys. Oh, das war das mit Tokyo Hotel, wo die im Regen gespielt haben, ne? Das
kann sein. Da waren überall Partys in München, die ganze Woche lang. Und dann war ich abends auf einer Party und dann läuft mir Till Lindemann über den Weg, der Sänger von Rammstein. Ja. Und ich so, ey Till. Und er nimmt mich erstmal in den Arm, ey Nils und so. Und ich so, ja, ey, cool dich zu sehen. Sollen wir einen saufen gehen? Ey, hau ab. Mit dir sauf ich nie wieder. Direkt abgehauen.
Das finde ich gut, dass Rammstein vor dir Angst
hat. Genau. Das ist auf jeden Fall international Level. Ich habe auch mal eine Mini-Begegnung mit Till Lindemann gehabt, auch auf dem Echo, weil wo sieht man sonst einfach so viele richtige Promis und Musiker versammelt? Und es schnell erzählt, ich war an diesem komischen Essensbuffet und er stand genau neben mir, als wir uns diese Canapés gegriffen haben. Das heißt, ich stehe so da und mir irgendwie so ein kleines Würstchen-Dingens, guck nach rechts und da steht einfach mal der Sänger von Rammstein neben mir und guck mich kurz an, wir nicken uns kurz dazu und das war's. Das fand ich auch total seltsam. Und das waren vor allem, weil es halt so kleine Würstchen waren. Das fand ich einfach so witzig. Das ist ausgerechnet bei so ganz Etipetete-Food ich jetzt neben Rammstein Frontmann stehe.
Aber ich hab ihn jetzt auch in allen Situationen, die er erzählt hat, in so engen Lederklammerten vorgestellt.
Klar, klar.
Ja, aber der hat schon eine krasse Ausstrahlung,
finde ich so. Feuer auf dem Kopf.
Merkt man schon, dass so, da ist da.
Na, es gab ja immer, ich weiß, dass alle Musikfernsehleute immer Angst vor Rammstein hatten, weil es ja einmal diese Story gab, dass die auf einem Festival einen Redakteur von MTV oder so, der so blöde Fragen gestellt hat, den haben sie backstage an einen Stuhl getaped mit Gaffer und dann an dem Stuhl so Feuerwerksraketen losgehen lassen.
Echt?
Das war so ganz am Anfang ihrer Karriere.
Ist das wirklich wahr oder ist
das
Urban?
Keiner weiß es. Also es war so ganz am Anfang, als das erste Album gerade raus war und danach hatten alle immer Angst vor denen.
Ja.
Das war dann so, und auch auf diesem Echo in Hamburg, das war ja auch relativ am Anfang von deren Karriere, als ich die ja getroffen habe, waren auch alle Leute im Raum, waren immer so weil die auch immer so zusammengeblieben sind.
War das
sind
in Hamburg
so.
Früher?
Ja, Echo war früher in Hamburg. Das war
das
da
wusste ich gar nicht.
Das war am Dammtor da im CCH.
Ich wusste gar nicht gewusst.
Und die waren auch die ganze Zeit als Band so zusammen unterwegs und alle Leute so und so und hatten so Schiss vor denen. Da habe ich auch Toni Kotura an dem Abend getroffen.
Oh, Toni Kotura. auch Süddeutschland die Nummer da, ne? Mit Toni Torch, Toni Kotura und so, waren die nicht auch alle zu einer Clique? Nee,
Toni Kotura. Futura Fun Factory.
Ah, okay. Sorry, habe ich gerade durcheinander gebracht. Okay.
Und mit Nana hat er auch zusammen
was. Genau. Mit genau. The Dark Man, Alter.
Und auch mit den Backstreet Boys hat er auch in Get Down the Raptor.
Oh.
Hm. Was?
Vielleicht
aber nur der in der nationalen Variante gibt es da
so eine. Achso, vielleicht. Aber ja. die Backstreet Boys sind ja auch in Deutschland erst groß geworden, bevor sie in
uns angeschrieben haben. Ja, wegen Lou Pearlman. Lou Pearlman war doch immer so der Typ, der die ganzen Boybands erst in Deutschland, glaube ich, irgendwie so halb groß gemacht hat und dann irgendwie aus, der ja dann später irgendwie ins Gefängnis gekommen ist, oder? Weil er irgendwie so pedomäßig unterwegs war.
Aber
war das nicht so? Der hat doch ganz viele Bands. So erst, Deutschland war, glaube ich, immer sein Markt und dann hat er die hier so groß
gemacht.
Genau, und dann hat er sie irgendwie versucht, dann irgendwie weiter. Da gab es auch mal so eine Doku, so eine Reality-Doku mit dem, ne?
Ja.
Mit diesen, mit der anderen Band, wo, das waren auch alles Deutsche. Wo der eine dann später auch gemeint hatte, er war halt schwul und durfte das aber irgendwie gar nicht sagen.
Touché? Nee, war nicht Touché.
As Five, genau.
Frag mich da einfach, wenn so ein Boyband
geht. Die hatten auch so einen Song, irgendwie Maria hieß der oder sowas. Ey,
Backstreet Boys sind dieses Jahr auf Tour, ne? Das war so voll ausverkauft. Fand ich krass. Habe ich mich zu lange gefragt, ob ich hingehen soll oder nicht. War schon alles ausverkauft.
Ja, die sind natürlich jetzt auch, die haben halt, glaube ich, die sind jetzt schon auch alte Männer so ein
bisschen, ne? Jetzt sind halt aber einfach auch die Fans alle alt, die da hingehen. Ja. Das finde ich auch immer noch krass bei der Kelly Family. Dass die auf Anhieb direkt zur Stadion wieder voll machen. Hatte ich nie gedacht. Ich dachte so, dass dann stand, ja, hier Mercedes-Benz World, Wuhlheide, da habe ich da, ja, kriegen die nie voll. Aber haben die so einen richtig krassen.
Aber naja, wenn die Stones ist auch ausverkauft direkt, wenn die Ärzte spielen, ist auch ausverkauft, wieso soll das bei den Kelly Family
auch sein? Ja, weil die, ich würde jetzt nicht die Kelly Family mit den Stones verlieren, aber die hatten ja schon nur so ein,
völlig,
so ein
völlig legitim.
eigentlich kurzes Erfolgsfenster. Und dann machen das alles Teenies und dann ist man eigentlich, wächst man da ja so raus.
Naja, aber die haben, die damals alle Teenies
halt,
die
haben genug, heute alle Geld. Genau.
Dann direkt so nostalgiemäßig.
Ich war ja natürlich immer der größte Kelly Family Gegner, ne, als echter Ire, weil das ja alles völliger Quatsch ist, was die da, also die sind ja irgendwie Iren, ne, aber die haben ja natürlich, also gerade für mich war es natürlich denkbar schlecht, in der Zeit da aufzuwachsen, wo die das Image verbreitet haben von das sind Iren. Wir sind so umherfahrende mit so Lumpenklamotten und haben spielen alle so Gitarre, so Folk-Songs und so und einfach so, hä, das ist überhaupt nicht Irland, das war vielleicht vor 100 Jahren Irland. Oder wenn du irgendwie ein Hillbilly bist und irgendwie in Harry auf dem Berg wohnst, aber nicht, wenn du aus Dublin kommst und ganz normal bist. Das war echt immer, ich kann das echt nicht ernst nehmen.
Ey. Es gibt auch so irischstämmige, so ein irischstämmiges Nomadenvolk, so ähnlich wie so Sinti und Roma. Gibt's auch so
Gypsies.
Aber
es ist nicht ganz politisch korrekt.
Ich würde sagen, das darf man nicht sagen, oder?
Gypsies das sollte man nicht sagen. Nicht,
die heißen wie Tinker oder irgendwie sowas.
Ja, aber
sowas. Es sind eigentlich alle Begriffe, die man wirklich dafür benutzt, sind eigentlich alle auch so ein bisschen
politisch.
Das finde ich auch ganz interessant, dass das so, aber dass die so irisch stämmig sind. Das ist so irgendwie. Kennt man ja vom Fight Club, da werden die ja quasi dargestellt, wo halt Brad Pitt einen von den Boxern spielt, ja.
Und es gibt aber auch im Kölner Raum, gibt's so unter so einer Brücke so einen Ort, wo die jedes Jahr immer campen und so keiner weiß, warum die immer da sind. Aber die sind dann immer da und treffen sich da alle und dann sind die irgendwie so 2-3 Monate da und dann hauen sie wieder ab. Und
ich habe jetzt das Wort gefunden, tatsächlich das, was politisch korrekt, also Travelers sagt man.
Zigeuner.
Also auf Gottes Willen, ich hasse ja auch dieses Political Incorrect sein, die ganze Zeit oder nicht korrekt, was weiß ich, aber man muss halt doch ein bisschen aufpassen, aber Travelers heißen die quasi, das ist jetzt nicht wirklich, ich wollte halt was nicht Abwertendes sozusagen.
Ja.
Und die sind in Irland überall und die haben meistens, wohnen die halt in diesen Caravans, deswegen, sorry, wie ich da unterbrochen habe, und weil man das in den Filmen genau, da haben sie eigentlich gut dargestellt, die haben immer diese Caravans und ziehen umher und die haben eine ganz besondere Stellung in Irland, die sind so ein bisschen, das ist so eine Grauzone, die werden irgendwie toleriert so halb, von der Regierung auch und von Leuten, obwohl die auch so Plätze einnehmen, die eigentlich Grundstück irgendwie, das ist ganz, ganz seltsam, aber das ist einfach, weil es irgendwie Teil der Kultur ist und die sich auch dazu entschieden haben, quasi dieses Leben zu leben, wird das mehr oder weniger toleriert, aber die sind super abgekapselt, deswegen auch wiederum in dem Film wird das gut dargestellt, die sind super krass unter sich die sind nicht der Außenwelt zugänglich und machen alles selber und so, aber ja, ist ganz interessant.
Ich habe mal so eine super interessante Doku über so Roma in Deutschland gesehen, die zum Beispiel in Düsseldorf gab es so einen riesen Platz, wo die alle so gewohnt haben, auch mit so Campingwagen und so. Mhm. Und dann hat die Stadt hat dann so ein bisschen so, hier könnt ihr nicht bleiben und so. Und die so, ja, wir wollen aber. Und so, dann gab es so tierisches Hin und Her. Und dann hat die Stadt irgendwann gesagt, okay, alles klar, ihr könnt da bleiben, ihr kriegt das Land und wir bauen euch da Häuser hin. Und die kriegt ihr alle und dann könnt ihr da wohnen. Und dann haben die das gemacht und so und dann sind die alle in diese Häuser rein und dann haben die das so Viertel bis ein halbes Jahr ausgehalten, dann sind die wahnsinnig geworden, dass diese Häuser fest sind, sind die alle abgehauen.
Ja, ja.
Das fand ich so cool.
Das finde ich total cool.
Und
ich
das auch, ist eine das total tolle so Kultur, das ist ganz aufregend.
Ja, ja.
Das sind wahnsinnig spannende Geschichten, die und Sachen, die die machen und so. Und ich fand das ganz, ganz interessant, ganz aufregend.
Ja. Genau, also das ist, wie du schon sagst, das ist einfach, ich finde sowas auch interessant, dass die das gar nicht aushalten, einfach irgendwo fest zu leben. Das ist einfach seit, keine Ahnung, wie lange, nicht Jahrhunderte, ich würde mal aber sagen, aber schon vielleicht seit 100 Jahren oder so, halt so generationsübergreifendes Traditionsding ist.
ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Und da habe ich dann gelernt, dass Marianne Rosenberg auch eine Roma ist. Das Ach. Wusste ich gar nicht. Ne? Da war ich auch sehr überrascht.
Ich kann übrigens sehr empfehlen, den die Serie Gomorra, die italienische Mafia-Serie, die so ein bisschen das italienische Sopranos, also ja, okay, das ist eigentlich auch Quatsch, ist ein bisschen...
Eine italienische Mafia-Serie.
Ja, genau, also Gomorra und es gibt noch das andere, da vergesse ich immer diesen fucking Namen, das ist aber das gleiche, quasi für den gleichen Macher, nur das ist der Pre, das ist quasi, was davor passiert ist. Ja. Spielt alles in Rom und da geht's ein bisschen, das ist eher so ein bisschen so eine Art Romeo und Julia-Story, aber zwischen zwei Typen und es geht nicht um Liebe, sondern um Freundschaft und der eine ist halt auf der Seite der Roma und die andere Seite ist quasi die italienische Mafia, ja. Weil die Roma wohl auch in Rom sehr viel in der Mafia auch involviert ist und sowas und das ist eigentlich ganz interessant und das fand ich, ich wusste davor nicht so viel über diese Bevölkerungsgruppe da, die es da gibt.
Es gibt ja auch in Italien unterschiedliche Mafien, also so im ja. Süden ist ja eher die Ndrangheta und
in Duisburg sehr vor.
Genau, in Mitte herrscht. Italien, Mittelitalien und Norditalien ist eher die Mafia. Die ja. haben sich das so ein bisschen aufgeteilt.
Ja. Und die haben wohl irgendwie was gegen die Roma, so wird das in der Serie so ein bisschen dargestellt, dass es irgendwie nicht so richtig richtig Klar. italienisch die. Für die ja. und so. Und naja, egal, aber die Serie, was man davon halten will, kann man sich ja selber ein Bild machen, aber die Serie kann ich gut empfehlen, ist sehr, sehr gut. Wie heißt denn die nochmal? Gomorra und dann das andere? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sehr gut.
King of Queens.
Ja, genau.
King of Queens.
Das ist eine Romeo-Julia-Geschichte. Gibt's das nicht bei Amazon Prime? Ich wäre trauriger. Ich sag's euch, Leute. Das ist mein absolutes Lieblingsabendessen-Programm. Ich guck mir immer wieder Folgen von King of Queens. Hat eine so unfassbar beruhigende Wirkung auf mich. Allein, ich guck schon gar nicht mehr zu. Es muss einfach nur plätschern. Ich esse da schön mein Abendbrot und ich guck mir Doug und Arthur an. Ich bin glücklich.
Schön. Ich habe noch einen Crime-Fall, aber den kennt ihr wahrscheinlich alle schon.
Den Prenzlauer Berg?
Nee.
Und dann hebe ich mir den auf.
John F. Kennedy wurde erschossen, oder was?
Nee, das ist, glaube ich, schon einen Monat her, aber ich finde das so lustig, dass das so eine geniale Idee ist. Das, glaube ich, in Frankreich war das. Da hat ein Junge eine Playstation genommen aus dem Laden, hat sie auf die Gemüsewaage gelegt, gewogen, Preisschild ausgedruckt, draufgeklebt. Kassa hat's angenommen und er ist raus und hat irgendwie für PlayStation 15 Euro gezahlt oder so.
Was?
Und er ist, hast du nicht bekommen? Er ist damit auch davon gekommen, ist nur aufgeflogen, weil er zu viel wollte und am nächsten Tag es nochmal probiert hat. Genau. Und da ist er dann aufgeflogen.
Wo war das?
In Frankreich war das, glaube ich.
Okay, wo ist denn die, aber man hat schon gesehen, dass es eine PlayStation ist, durch diese Tüte oder was? Oder war
nee, ist einfach, er hat einfach den, das sieht man ja vielleicht auch nicht gleich sofort. Ne? Wenn, er hat es auf die Gemüsewaage gelegt.
In
so
einen Laden. Nicht in so eine Obsttüte, sondern er hat einfach nur den Preis draufgeklebt.
Nee, genau, das Preisschild, was da ausgedrückt wurde, auf die PlayStation draufgeklebt, über das normale Preisschild drüber. Die haben das halt an der Kasse gescannt und dann hat er...
Die Frage ist halt, naja gut, okay, ich wollte gerade ernsthaft fragen, ist das quasi, würde das gehen legal, weil er hat es ja gewogen, aber dann hat mein Gehirn doch im letzten Moment gesagt, naja, es ist halt kein Obstdollar, ne? Es ist halt Elektronikware.
Ach, ja, krass, aber der ist schon sympathisch. Und, aber er wollte dann zu viel.
Ja. Er wurde gierig.
Immer das Problem, immer das gleiche Problem.
Was hast du noch? Was
ist im ich weiß gar nicht, es war auch fast ein bisschen Downer, aber ich muss natürlich loswerden, weil ich jetzt so lange nicht mehr im Prenzlauer Berg war. Hier hängen überall Zettel an den Türen. Habt ihr das gesehen? Es war jetzt hier, und jetzt passt auf, ein Mordfall im Prenzlauer Berg. Auf dem Parkplatz vom Netto da Stahlheimer Straße, da gab es ein Tötungsdelikt. Und ich fand das insofern interessant, weil wir leben hier in Prenzlauer Berg, also da, wo wirklich nur Families und Mütter und so wohnen, wo man gerade denkt, also es ist jetzt nicht South Central LA, sondern hier ist ein Mordfall. Das fand ich irgendwie sehr...
Wahrscheinlich sehr jemand die letzten Spätzle gekauft.
Ja, genau. Oh. Gehen wir diese Straße jetzt runter. Oh, der Kaffee Latte, der war aber nicht ganz, da war kein Herzchen oben drauf.
Das ist keine Sojamilch.
Genau. Hokey pokey, das finde ich scheiße.
Na, hier sind aber in der Ecke immer mal wieder, also nicht, dass ich das besonders toll fände, aber hier war zuletzt am Bahndamm ist so eine Frau, die ist da wohl zur Mittagspause hingegangen und dann kam ein Typ, ich glaube, der wollte die vergewaltigen und dann hat er so umgebracht. Ewig lang, da gab es überhaupt keinen Hinweis auf den Täter und das war völlig mysteriös, da hingen ja auch überall Zettel und dann sind sie mal irgendwie auf die Schliche gekommen.
Ja, aber du bist ja auch hier ein Dangerous Panko.
Also Hausaufgabe für euch beide. Panko ist
schon ein hartes Pflaster.
Hausaufgabe für euch beide, nächstes Mal bitte lustigere Kriminalfälle.
Ja, ich hab's eingeleitet mit, es kommt ein Downer. Und,
aber es ist natürlich, die Logik ist natürlich, dass man ja als Verbrecher immer von zu Hause weggeht und natürlich in so bessere Viertel geht, um da Verbrechen zu verüben. Ja. Weil keiner macht Verbrechen vor seiner Haustür.
Mhm. Ja. Don't eat where you shit.
Right.
Sagt man. Ja, auch. Lustigerweise ist mein Bart ist übrigens in
Also meine Toilette ist in der Küche.
Die Spüle oder was?
Nein, ich hab so ein, es ist halt echt, weil vielleicht ist es mal gut, dass ich es hier erzähle, weil wenn ich da mal Besuch bekomme, muss ich es nicht jedes Mal erklären. Ich habe ja die Wohnung bekommen in Hamburg von einer guten
Freundin. Also wenn Besuch kommt, sagst du, den hör den Podcast.
genau.
Bevor du kommst,
musst du groß oder klein? Episode. Hast du einen Podcast gehört? Okay. Also es ist halt wirklich ein bisschen unangenehm und ich mag es auch nicht. Also es ist nicht schlimm, aber es ist halt mir wurde wohl gesagt, dass es so gar nicht mal so ungang und gäbe in solchen Altbauten, dass es so geschnitten ist. Ich habe halt eine Küche und dann ist quasi die Küche, ist hinten rechts ist sozusagen nochmal eine Tür und das ist ein relativ kleiner Raum und da ist eine Toilette und meine Dusche und halt ein Waschbecken. So. Ja. Aber es ist per se, es ist zwar ein eigener Raum, aber es ist quasi in meiner Küche so und das ist halt echt, das nervt mich so, das ist das Einzige, was ich in dieser Wohnung echt.
War in meiner ersten Wohnung auch so. Da war das Bad auch ein abgetrennter Teil der Küche sozusagen. Ja. War auch so ein Altbau in Köln. Und da ist ja dann damals mein großer Drunk-Incident passiert. Unter anderem wegen diesem Schnitt der Wohnung. Also da war ich 18, 19 oder so. Und dann mein absolutes Lieblingsgetränk damals war Jägermeister. Wir haben das wirklich literweise getrunken, wenn wir ausgegangen sind. Und dann waren wir auch wieder aus. Ich glaube, so mein Bruder, dann irgendwie noch so eine Freundin, die hatte auch noch eine Freundin dabei und so. Und wir sind alle irgendwie zusammen rumgezogen. Stammkneipe natürlich, Kleinköln, damals in den 90ern, bester Laden und so. Und sind super besoffen nach Hause gekommen. Und dann merke ich abends so, dann liegen wir so alle im Bett. Und ich lieg neben der Freundin von dieser einen Freundin, die kam irgendwie aus Kanada oder so.
Es wird immer verrückter.
Und die wollte irgendwie so, also wir sollten auch so ein bisschen verkuppelt werden oder so. Aber ich war einfach viel zu besoffen, um mit irgendwem rumzumachen. So. Mhm. Und dann lege ich mich hin und ich merke so im Liegen so, mir ist echt schwindelig. Oh. Und dann habe ich so gedacht, ich muss kotzen, ne? Ich schaffe das nicht irgendwie. Und dann stehe ich auf. Und gehe ins Bad, um zu kotzen. Aber ich konnte mir nie den Finger in den Hals stecken. Ich fand das immer super ekelhaft. Ja. Ich konnte das einfach nicht. Ja. Und dann hing ich so überm Klo und es kam einfach nichts. Und ich so, naja, okay, komm. Dann legst du dich wieder hin, dann wird es schon okay sein. Dann habe ich aber gedacht, ich stell mir vorsichtshalber einen Eimer neben das Bett, weil nicht, wenn ich dann doch kotzen muss und so. Dann ich so besoffen, ganze Küche durchsucht, Eimer, keinen Eimer gefunden. Mhm. Das nächste größere Gefäß, halt so ein riesengroßer Kochtopf. Ich so, okay, komm, dann nehme ich den. Ja. Bisschen Wasser rein und so, macht mir dann auf den Boden. Und dann bin ich wieder ins Bett gegangen, stell das dann neben das Bett und ich lieg da und es dauert wirklich keine 5 Minuten. Ich merke so, oh, fuck und so. Ja. Lehne mich über den Topf und irgendwie so, boah, und kotze so, ne, weil ich einfach, war einfach fertig. Und dann nehme ich den Topf und denke so, komm, dann muss ich jetzt noch wegschütten und dann schnell ausspülen und dann ist gut und so. Und ich gehe so besoffen in die Küche mit dem Topf und gehe so.
War sehr verantwortungsvoll
für dich. Und stehe so halb im Bad. Und bevor ich aber am Klo angekommen bin, schweift mein besoffener Blick noch so in die Küche über den Herd. Und so die erste Assoziation ist so, Kochtopf, Herd, Kochtopf. Dann habe ich so den Kochtopf auf den Herd gestellt und habe so angemacht und habe gesagt, mal gucken, was passiert. Ich habe dann so davor gestanden.
Warum
denn? Ich fand es so irgendwie ein interessantes Experiment. Es ist ja manchmal ist auch einfach Zeit für Experimente.
Was zur Hölle? Was ist das für eine Wendung jetzt hier?
Und dann stand ich da und habe so gewartet und plötzlich kam diese Kanadierin zur Tür rein.
Du stehst da und kommst deine
Katze. Und sagt so, ey Nils, was machst du da? Und ich stehe vor der. Ich koche meine Kotze.
Was ist das denn?
Und ich so, Nils, geh ins Bett. Und dann hat sie mich ins Bett geschickt. Und dann hat die alles sauber gemacht und so.
Du hast
und
auch gesagt, ich koche meine Kotze. Ja.
Ich fand es einfach wahnsinnig lustig
und wollte gucken, was passiert. So wird man nur von Jägermeister. Das ist so, das ist ja wie auf Droge sein. So, oder so.
Rein theoretisch hätte Ricola dabei entstehen können. So kleine Kräuter-Dinger. Ich habe gerade überlegt, was dabei hätte rauskommen können, wenn das so verdampft und so.
Klar, wenn das so eindingst.
Oh, ja, Leute,
absolut, natürlich.
Also ich bin fasziniert von dieser Story. Wir machen seit 4 Jahren diesen Podcast, dass ich das noch nie gehört habe.
Und
das
ist,
ich so eine Wendung nimmt. Ich dachte, du bist jetzt irgendwo gestolpert, eklig, und dann fliegt da überall die Kotze rum, du musstest das so putzen. Aber dann kommt diese unfassbare Wendung, dass du das kochst.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon 3-4 Mal überlegt, diese erzählen und jedes Mal gedacht, nee, das kann man nicht erzählen. Aber jetzt hat es gerade so schön gepasst. Da musste es raus, so wie damals der Jägermeister. Es war auch wirklich, vielleicht beruhigt das ein bisschen, es kam wirklich nur Jägermeister raus. Oh. Einfach nichts anderes mehr in meinem Magen war.
Okay, ich würde sagen, da haben wir jetzt einen guten Punkt gefunden.
Ja, kriegen wir auch einen neuen Sponsor-Deal, glaube ich. Ziehen wir da an Land.
Um zu sagen, heute ist erstmal gut.
Ich habe seitdem auch nie wieder gekotzt über Sachen saufen. Das vielleicht noch.
Aber steckst du ständig den Finger in den Hals?
Ja, aber das eher so. Ja. Weil ich jetzt mittlerweile cool
finde. Seht ihr ja nicht zu Hause, aber der macht das öfter mal, wenn ich sowas erzähle, macht er so. So, Freunde, ich muss urinieren ohne Ende.
Cool. Ja,
cool. Eine Orga-Sache noch zum Schluss.
Ja.
Fällt mir ein. Wir sind nämlich jetzt neuerdings auf Spotify als Podcast. Das heißt, wir erscheinen dann nicht mehr als Album, Song, irgendwas. Und deswegen ist das ein bisschen verwirrend, weil wir sind da immer noch als Künstler für Alben gelistet. Also wenn ihr nach uns sucht, dann müsst ihr nicht bei Künstlern bei Musik schauen, sondern bei Podcasts. Und da ist dann auch, weil die Albensachen werden nicht mehr aktualisiert. Aber wir sind da jetzt ganz bequem als Podcast gelistet.
Ja.
Das ist nur kurz erklären, damit ihr beides auch wisst.
Cool.
Ja, habe ich.
Cool.
Ja. Ah. Ich habe nämlich Spotify, cool. Habe ich das gekauft.
Cool,
jetzt.
Mega cool. Ja.
Für 1 Euro.
Für einen symbolischen Euro.
Wobei ja Spotify macht.
Wie, du hast es dir selber, also du hast quasi jetzt selber uns gekauft?
Nee, Spotify habe ich gekauft.
Wie, Spotify hast du gekauft? Was? Oh, Leute, mein Gehirn.
Randvoll mit Wasser.
Randvoll mit Spaß. Ich bin auch randvoll, und zwar meine Blase. Mit
Spaß. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Gleiche Welle, gleiche Stelle.
Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und Leute,
lasst uns ein Like da.
Passt auf, wenn ihr da draußen Jägermeister trinkt. Ja. Das ist gefährlich.
Kocht's ja nicht unbedingt.
Naja, aber dann ist ja der Alkohol raus und ist vielleicht.
Ja, nee, komm. Tschüss.
Dann ist Almdudler von mir.
So, tschüss, macht's gut, Leute.
Tschüss.
Ciao.
Gästeliste Geisterbahn.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.